Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, my God. No! 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für Win Today Football O'Clock und es ist vor allem Zeit für Win Today Football O'Clock on Tour. Live ist es immer noch ein klein wenig besser, nämlich live aus dem brandneuen American Football Zentrum in Salzburg. Und es kann eigentlich niemand Besseren geben an dieser Stelle, der das eröffnet, als den Head Coach des amtierenden Europameisters im Tackle Football. Sage ich bewusst dazu, weil wir heute auch noch einen Ausflug in Richtung Flag Football machen werden. Aber Max Sommer, es ist immer wieder schön, dich hier zu haben, auch deine Coaching-Expertisen zu bekommen. Das wird langsam schon zur Gewohnheit. Ich glaube, das ist unser viertes gemeinsames Mal am Podium hier. Wie geht es dir?
Mir geht's ausgezeichnet. Bisschen erschöpft vom Trainingslager, das wir gerade absolvieren. Und bin aber super happy, wieder hier zu sein. Und ja, wie du sagst, es ist jetzt schon nicht mehr das erste Mal bei dir und immer wieder schön, in deinem Podcast zu sein.
Ehrt uns, ehrt mich natürlich sehr. Wir sind in Salzburg im Herzen Österreichs, im American Football Zentrum Salzburg, dem Ducks Pond, wie es auch bezeichnet wird. Ihr habt hier das Nationalteam Camp auch veranstaltet. Morgen findet dann der Game Day presented by Win Today statt. Da geht's gegen Team Serbien. Das, was hinter uns, um uns herum ist, dieses Feld, beschreibt das mal. Wie gesagt, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, für mich ist es ein Schmuckkästchen, was hier entstanden ist. Infrastrukturell wahrscheinlich die größte Revolution seit der Ravelinstraße, seit dem Trainingszentrum in Innsbruck. Wie wichtig ist das, was hier ist?
Ja, ich glaube wirklich immens wichtig, vor allem dieser Standort Salzburg, wie du gesagt hast, im Herzen in der Mitte von Österreich, dass hier so ein tolles Trainingszentrum entstanden ist und so eine coole Football-Infrastruktur entstanden ist. Man merkt richtig auch hier, wenn man Tage hier verbringt, ein Trainingslager verbringt, dass gelernt wurde, auch vielleicht aus Vorgängern, die Trainingszentren gebaut haben. Sehr stimmig, wie du sagst, tolles Feld, tolle Umgebung, tolle Aufenthaltsmöglichkeiten und man fühlt sich super wohl hier. Ich glaube, das ist auch was man wirklich ganz klar sagen kann. Das ist nicht in jedem Trainingszentrum so, dass du dich auch irgendwie heimisch fühlen kannst und wohlfühlen kannst. Und zusätzlich sind die Rahmenbedingungen 1A.
Also was hier geleistet worden ist, das ist wirklich grandios und in mehrerlei Hinsicht zahlt sich dann vielleicht ein Salzburg-Besuch aus, wer es eben nicht zum Game Day schafft, denn wenn diese Folge erscheint, dann ist das schon passiert. Der kann sich hier dann aber auch American Football in der AFL ansehen, kann man vorstellen, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass das Nationalteam hier dann auch Spiele absolviert und wer sich generell für Football im Großraum Salzburg interessiert, es kann hier auch Football gespielt werden. Ich glaube, die Salzburg Ducks würden sich sehr über Zulauf freuen, entsprechend das einfach mal versuchen abzuspeichern. Lass uns über dein letztes Jahr sprechen. Diese Reise zum langersehnten Europameistertitel, dann die Nachricht, dass du Offensive Coordinator der Vienna Vikings, wahrscheinlich der Franchise in Österreich werden wirst, diese komplexe Offense dann auch koordinierst in einer langen, langen Saison. Und dann gab es die Nachricht, dass du kürzer treten wirst, das Privatleben auch voranstellst und aber trotzdem als Head Coach Team Austria zur Verfügung oder weiterhin zur Verfügung stehen wirst. So ist es richtig. Dieses eine letzte Jahr, und wir haben vor fast, wie gesagt, einem Jahr in Frankfurt auch schon über den Titel gesprochen und dergleichen, aber was da dann noch dazugekommen ist, noch passiert ist, wie lässt du das Revue passieren?
Ja, es war eine unglaubliche Zeit und eigentlich der erste Meilenstein war schon vor dem EM-Titel mit der Geburt meines ersten Sohnes, knapp vor dem Halbfinale gegen Italien. Das war sein erstes Footballspiel, das Halbfinale gegen Italien vom kleinen Anton. Das war für mich, also da irgendwie ist bei mir eine gewisse Kerbe im Leben, eine positive. Dann der Europameistertitel, der nach wie vor sicher die größte sportliche Errungenschaft in meinem Football-Leben ist. Und dieses historische Merkmal in der Football-Geschichte errungen zu haben, ist einfach grandios für so viele Generationen davor, den Auftrag hatten wir. Ich war bei 2 Versuchen dabei, als wir haarscharf dran vorbeigeschlittert sind und Zweiter wurden. Dementsprechend war das oder ist das nach wie vor ein wahnsinnig schönes Gefühl, als Europameister oder über die Europameisterschaft nachzudenken, dass diese Errungenschaft gelungen ist. Und dann das Vikings-Engagement war natürlich footballtechnisch positiv absurd gut. Das Niveau, die Rahmenbedingungen, die Liga, das war wirklich alles für mich Neuland und grandioses Neuland. Das ist genau das Niveau, auf dem ich coachen wollte. Sicher das höchste, auf dem ich jemals gecoacht habe und habe mich dort sehr wohl gefühlt. Ja, und dann ist noch ein zweiter ganz großer Meilenstein dazugekommen, die Geburt meines zweiten Sohnes. Das heißt, wir haben jetzt 2 Burschen unter 2 Jahren zu Hause und jeder, der weiß, was das bedeutet, kann wahrscheinlich gut nachvollziehen, dass ich das ein oder andere Jährchen mehr Zeit zu Hause verbringen werde, damit meine Frau noch länger meine Frau ist.
Ich finde es ganz gut, dass der Headcoach von Team Austria auch tatsächlich selber bei der Nachwuchsentwicklung versucht einzugreifen. Also die NFL Draft Class dann 2046.
Du weißt das immer besser.
Könnte sich in jedem Fall ausgehen. Was ist von diesem EM-Titel übergeblieben? Was hat der auch initiiert, mitunter angetrieben?
Boah, übergeblieben ist schwierig. Es ist mehr so ein, also ich merke es auch, wenn ich hier bin, ich bin erleichterter. Ich bin nicht mehr so unter Druck. Ich habe nicht mehr den, also es war ein krampfhaftes Gewinnen für mich, dieses Titels, wirklich auch nervlich beanspruchend für mich, weil ich gewusst habe, dass alles set up ist oder dass wir über die Jahre alles dorthin getrieben haben, dass es jetzt möglich ist und dass wir jetzt zuschlagen müssen und ich sicher nicht noch einmal Jahre drauf warten möchte. Und die Last ist etwas weg und das ist super angenehm für mich als Trainer, das quasi als positiven Rückenwind zu haben. Und ich glaube, unsere ganze Mannschaft spürt das. Und wenn man weiß, wie man Sport betreibt, wenn dieser große Sieg oder dieser große Stein einmal umgefallen ist, dann, wenn man die richtigen Personen am Werk hat, kann es fast nur mehr noch besser werden, weil dieser Druck weg ist und fast noch einmal mehr die Dynamik drinnen ist, was das Nächste zu erreichen. Und jetzt haben wir ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, Geschichte zu schreiben und Deutschland zu besiegen. Das wird der nächste große Schritt sein. Dementsprechend hat es viel geöffnet. Ein wunderschöner Championship Ring ist bei mir am Schreibtisch, den ich mir gern täglich anschaue, wenn es ist, weil er halt dort steht auf meinem Schreibtisch. Und ja, es ist Erleichterung übergeblieben.
Ich möchte zu vielen Themen kommen, die du schon ein klein wenig angeschnitten hast, aber nachdem wir mit dir an der Spitze weiterhin Kontinuität haben, ist auch ein klein wenig ein Umbruch vollzogen worden. Das hat sich letztes Jahr schon abgezeichnet, dadurch, dass Thomas Schnurrer ins Retirement gegangen ist. Lewis Horvath hat die Klitz an den Nagel gehängt. Es gibt einen neuen Starting Quarterback im Nationalteam. Wie viel Umbruch im Vergleich zur Europameistermannschaft ist tatsächlich passiert?
Ja, also wir haben 3 unserer 4 Captains verloren ins Retirement. Auch der Alex Touri, unser Starting Quarterback, war ein gewählter Captain der Mannschaft und hat im Finale eine fantastische Partie gespielt, fehlerfrei gespielt. Es ist ein Umbruch, aber es ist ein interessanter Umbruch, denn ein ganz großer Core von Veterans ist noch da. Und dann interessanterweise, die nächste Generation, die lässt gerade ein bisschen aus, verschiedene Gründe, und da drängen jetzt die ganz Jungen nach. Ja, wir vermissen einen Thomas Schnurrer, wir vermissen natürlich einen Lewis Horvath und andere, aber es sind noch immer wirklich routinierte Nationalteamspieler hier. Auf manchen Positionen, wenn ich an die Linebacker denke oder die Defensive End Position, ja, da sind wir jung und hungrig und ich sage mal auch etwas unerfahren. Aber tut uns nicht schlecht. Es ist toll zu sehen, dass gute Qualität nachkommt, exzellente Qualität nachkommt. Wie lange sie noch brauchen, dass sie dann wirklich die Fußstapfen voll gefüllt haben, das werden wir sehen. Und das treiben wir, das pushen wir. Wir geben ihnen ganz bewusst viel Einsatzzeit auch in diesen Spielen, wo es uns möglich ist. Das heißt, ein Umbruch ja, aber jetzt nicht ein total Neuaufbau. Das möchte ich schon klar sagen.
Und es ist auch schon ein Spiel mit dieser neuen Truppe absolviert worden im Rahmen der nächsten Europameisterschaft. Man könnte fast meinen, vor der Europameisterschaft ist oder nach der Europameisterschaft ist vor der Europameisterschaft. Erklär vielleicht mal den Zuseherinnen und Zusehern, den Hörerinnen und Hörern zu Hause diesen Modus Europameisterschaft. Das ist für einige immer noch ein Buch mit 7 Siegeln.
Ja, und das ist eigentlich relativ simpel und eigentlich nach einigen Jahren sich daran gewöhnen. Ein ganz cooler Modus, und zwar ist es ein 2-jähriges Turnier, wo du in Jahr 1 deine Vorrunden-Gruppenphase spielst, in 4 Gruppen zu je 3 Mannschaften, die gerankt sind, vom Vorjahresranking zusammengestellt werden. Und wenn du diese Gruppe gewinnst, also diese 2 Spiele gewinnst und Erster dieser Vorrundengruppe bist, hast du dich dafür qualifiziert, um den Europameistertitel im Folgejahr zu spielen, in einem Final Four Turniermodus. Und entweder ist es ein Turnier an einem Ort oder ist es ein Halbfinale und ein Finale.
So wie beim letzten Mal.
Wie beim letzten Mal in 2 Abständen. Also eigentlich finde ich das einen ganz, ganz coolen Modus, wo du im Grunddurchgang ein Heim- und ein Auswärtsspiel fix hast, was auch irgendwie dazugehört zum internationalen Football. Dann qualifizierst du dich hoffentlich für die Top 4 Mannschaften, und im Finaljahr clashen dann diese 4 Mannschaften aufeinander. Und man muss, so ehrlich muss man auch sein, viel mehr gibt's auch nicht, die sich verdient hätten, um den Europameistertitel wirklich zu spielen. Aber die 4 Mannschaften, die spielen dann in diesem 2. Jahr des Durchgangs auf Augenhöhe. Ich glaube, wir haben das auch gesehen. Ja, wir haben Finnland ganz gut dominiert, aber das trotzdem, es ist ein Four-Score-Game. Das klingt jetzt, wenn ich mit meinen 28-0, die haben ja gar keine Chance gehabt. Das ist nicht so im Football, und das war hart erkämpft. Auch Italien hat uns bis ins 4. Viertel Probleme gegeben. Und jetzt mit Deutschland wieder dabei, ist das natürlich für nächstes Jahr ganz eine besondere Entwicklung, insofern wir gegen Serbien gewinnen, aber davon müssen wir mal ausgehen, weil das ist ganz klar der Fahrplan.
Dieses Spiel gegen Serbien, morgen hier im American Football Zentrum Salzburg, Vulgo Ducks Pond, das ist dann schon der 2. Teil dieses EM-Grunddurchgangs. Der 1., den gab es in Ungarn, gegen Ungarn. Ein deutlicher Sieg, der eingefahren worden ist. Was waren die Learnings aus dieser Partie?
Ja, dass wir noch immer ein sehr gutes Footballteam sind, dass trotz der Pause von einem ganzen Jahr wir eine Unit sind, eingespielt sind, so interessant es klingt, schnell zueinander gefunden haben. Die Abläufe waren fantastisch, als wären wir nie weg gewesen. Und wir haben halt schon auf manchen Positionen enorme Qualität. Also unsere Runningback-Truppe, unsere Receiver-Truppe, unser Defensive Backfield, wenn sie in voller Kraft dastehen, zählt sicher mit, wenn nicht zu den Besten in Europa. Und das war total spannend zu sehen oder cool zu sehen, wie es von Anfang an geklickt hat. Und das ist nicht üblich in einem Nationalteam, dass du nach einem 3-Tages-Trainingslager und einem Jahr Pause dich hinstellst und Football sauber spielst.
Das ist ja genau die Geschichte. Da muss ich jetzt kurz einhaken, ja, weil im Oktober letzten Jahres ist dieses Finale gespielt worden. Man sieht sich dann de facto fast 9 Monate nicht. Mhm. Was passiert da dazwischen? Wie oft versucht man mit den Units, Positionsgruppen und dergleichen zu arbeiten? Wie oft hat man da auch vielleicht einen digitalen Konvent, nenne ich es jetzt mal?
Diesmal ganz strategisch, bewusst gar nicht. Ich wollte die Europameisterschaft, das Finale, stehen lassen und den nächsten Durchgang nicht verwässern. Ich wollte nicht, dass das quasi wie ein Kaugummi ist, der sich aus der Europameisterschaft Hangover da weiterzieht. Wissend, wie sehr unsere ELF- und AFL-Spieler, wie intensiv sie im Frühjahr Football spielen, wie lang, wie viel. Da wollte ich nicht quasi künstlich eine Aktion reinsetzen, sondern habe gesagt, das gönnen wir uns, das leisten wir uns, eine lange Pause zu machen, um dann wieder hungrig und gierig und neu mit einem neuen Spirit und einem neuen Wind und das Finale, den Titel auch ein bisschen in der Vergangenheit lassend, neu zu starten. Ich glaube, hätten wir gebrückt, also irgendwann im März oder April ein Camp reingesetzt, wären wir Gefahr gelaufen, meiner Meinung nach, dass das so EM-Titel plus gewesen wäre, und das wollte ich nicht. Ich habe gewusst, jetzt steht ein neues Ziel vor Augen, das ist Deutschland, ganz klar. Und dafür hat es auch eine gewisse Zeit gebraucht, um sich neu zu orientieren und neu zu formatieren. Die Coaches, die sind regelmäßig im Austausch, weil das ist eigentlich die Hauptarbeit im Nationalteam, Systeme zu entwickeln, den Kader zu antizipieren, wie er kommt, und dann, wenn Trainingslager ist, das hinzustellen und zu sagen, das ist unser Spielplan und genau diese Spielzüge spielen wir.
Nimm uns mal mit zur Erstellung auch des Gameplans. Das wird dann nämlich auch spannend sein. Wir hören heute am Ende dieser Veranstaltung noch von Bernard Zajkowicz. Die Arizona Cardinals, die spielen morgen um 19 Uhr gegen die Miami Dolphins. Und da wird es dann auch viel um Entwicklung von Gameplan und sehr vielen Spezifika dann sicher gehen. Jetzt hast du diesen Gegner vor der Brust mit Team Serbien. Wie viel ist von denen bekannt gewesen? Wie viel hat das, was sie machen, auch tatsächlich Einfluss auf die Entwicklung des Gameplans gehabt? Wie viel war aber auch von dir vorgegeben, so machen wir es, weil das sind unsere Stärken?
Ja, also grundsätzlich gebe ich recht wenig vor. Wir haben so gute Koordinator. Das ist ein sehr high-level konzeptionelles Gespräch, wo wir übereinstimmen, was wir tun wollen, aber Vorgaben dann im Detail gibt es ganz wenig. Gebe ich einmal meinen Senf dazu und Sie können ihn nehmen oder nicht, wenn es mir... Wenn mein Senf zu gut ist, dann drücke ich ihn schon aufs Auge, weil dann möchte ich schon, dass das passiert. Aber grundsätzlich hohe Unabhängigkeit bei unseren Koordinatoren. Serbien, ein spezieller Fall, die haben letztes Wochenende gegen Ungarn gespielt, weil es gibt natürlich auch das andere Spiel. Also wir spielen, jedes spielt zweimal, jeder spielt einmal gegeneinander. Da haben wir den Film bekommen, äußerst unterdurchschnittliche Qualität eines Films. Gar nicht eigentlich zu glauben, dass man 2024 noch so Football filmen kann. Selten, dass mehr als 12 Spieler der 22 auch wirklich auf Film waren. Das heißt, du hast dir dann ausdenken können.
Das war Kalkül, ja.
Das ist unfassbar. Und wir haben ihre Koordinator recherchiert und deren Vereinssysteme uns angeschaut. Das ist so ein klassischer Weg, um einfach mehr Reps, mehr Spielzüge zu sehen und dann zu verifizieren, was die Spielsysteme sein sollten. Und Serbien hat tatsächlich mit ihrer vor allem Anlage in ihrer Defense, die sehr, sehr aggressiv ist, also sehr, ich sage einmal Hopp oder Trop, Harakiri, wie auch immer man das nennen möchte, haben uns doch dazu gebracht, dass wir einige Adjustments machen mussten, rein um den Quarterback so zu beschützen und ihn nicht in Gefahr zu bringen, weil die senden the house, die wollen wirklich kommen und du musst dann halt deine Blockschemata und auch die Grundstruktur deiner Pass Protection anpassen, um deinen Quarterback nicht rein numerisch in Gefahr zu bringen. Und deshalb hat uns Serbien schon eine Aufgabe gegeben.
Jetzt hat Team Austria unter der Woche für große Schlagzeilen gesorgt, weil Sandro Platzgummer sein Comeback im Nationalteam verkündet hat. Das hat wirklich große Wellen geschlagen, ist in wirklich vielen Zeitungen und auch Online-Medien aufgenommen worden. Wenn du jetzt so eine NFL-gestellte Waffe, nenne ich es jetzt mal, in deinem Arsenal dazu bekommst, was öffnet das im Playbook von Ivan Zivko?
Ja, es öffnet vieles. Du hast natürlich einige Ideen schon drinnen, aber wenn du ihn dann wirklich am Feld noch einmal siehst und dir noch einmal so dann überlegst, was man alles machen könnte, dann wird es auf jeden Fall ein lustiger Winter für den Coach Zivko, wo er sich überlegen kann, wie er den Sandro dann auch spezifisch einsetzt. Er kann so gut wie alles mit dem Ball. Man sieht auch, wie technisch sauber er in Amerika geworden ist jetzt in der Zeit bei New York. Also sitzt jeder Schritt, sitzt jede Bewegung. Das ist wirklich sehr cool zu sehen, dass aus diesem Top-Athleten, der immer schon super Football gespielt hat, aber schon über seine Athletik in Europa dominiert hat, jetzt die Tage, die wir ihn gesehen haben, ich glaube, er hat sich als Footballer enorm entwickelt. Und das wird super spannend sein, wie wir ihn einsetzen. Schritt 1 war jetzt, ihn einmal zu integrieren ins Team. Berufsbedingt ist auch einen Tag später ins Camp eingerückt. Dementsprechend hat auch Ungarn verpasst, berufsbedingt. Dementsprechend jetzt war es einmal ankommen, ein Gefühl, ein Gespür füreinander zu bekommen. Geht's ihm wohl gut? Geht's uns gut mit ihm? Geht's der Gruppe auch gut, die ja sehr gefestigt ist mit Bonatti, Haselwander, Wegan und weiteren Namen in der Running Back Gruppe? Das heißt, wir werden ihn natürlich einsetzen. Wir wollen ihn natürlich auch loslassen, aber das volle Spektrum am Sandro Platzgummers Special werden wir morgen noch nicht sehen.
Ist natürlich bitter, dass er bei der Frankfurt Galaxy mehr als nur Talentproben abgegeben hat. Der ist jetzt auch in Deutschland im Begriff. Können wir dann nicht irgendwie in diese Partie reingehen und die denken sich, hoppla, wer läuft uns da dann auf einmal um die Ohren? Will da auch noch nicht zu weit vorgreifen, aber dieser ganz klare Fokuspunkt Deutschland, dieses große Duell, das man da hofft, vor der Brust dann auch zu haben. Das hat ja eine Historie. War selber bei diesen zwei bitteren Niederlagen oder bei zwei bittere Niederlagen vor Ort damals, 2009 war das, glaube ich, 10 in Frankfurt in der Vorrunde, wo es spitz auf Knopf auch in die andere Richtung hätte gehen können, und dann 2014 bei der Europameisterschaft, der Heim-Europameisterschaft. Dieses Duell hat eine Geschichte, und das wird nicht unspannender mit dem, was sich in den letzten Jahren im deutschen Verband getan hat. Das Nationalteam seit eben, glaube 2014 tatsächlich ruhte, ist die eine Geschichte, dass jetzt aber ein gewisser Juan Fatah, den hierzulande doch noch die einen oder anderen kennen dürften oder die eine oder andere Person kennen dürfte, da jetzt Head Coach ist. Im Brotberuf auch noch Head Coach der Sea Devils, das ist eine andere Geschichte. Wie hast du das verfolgt, was sich die letzten, vor allem auch Monate jetzt in Deutschland zugetragen hat?
Ja, enorm positiv. Also ich hatte schon Angst gehabt, dass ich alt und grau bin, bevor ich wieder gegen Deutschland spielen kann, wenn sich dort nichts tut. Na, grau schon, alt noch nicht so. aber ich bin das natürlich mitverfolgt. Es hat vor Jahren schon ein bisschen Aufflackern gegeben mit Jordan Newman. Dann ist die ELF dazugekommen, dann war wieder so Ungewissheit. Und wie ich dann wirklich die ersten Bilder gesehen habe von Trainingslagern von Deutschland, dass der Coach Fatah dort dann auch wirklich angekommen ist und es in die Hand genommen hat, dort auch Sportdirektor beim AfVD jetzt dann geworden ist, und zu sehen, dass es eine ernsthafte Truppe ist, dass die mit allen Namen dort auffahren und trainieren und eine Vorrunde spielen wollen, das hat mir viel gegeben, muss ich ehrlich sagen. Das hat mir eine neue Perspektive gegeben, und wir haben ganz klar drei Goals auf unserer Wall, und das ist Europameister werden, haben wir geschafft. Jetzt steht halt wieder Europameister werden, Titel verteidigen, und dann steht sofort Deutschland schlagen dort, und der nächste Punkt ist Weltmeister werden, und alle drei Punkte sind gleich gewichtet. Ich glaube, dass der Sieg gegen Deutschland für mich emotional mindestens gleichgesetzt sein wird, wenn nicht höher, wie der Europameistertitel. Ich habe mein Football-Coaching-Leben im Nationalteam gegen Deutschland gecoacht, große Siege im U19-Bereich gefeiert, gegen die St. Brown Brothers unter anderem in Dresden, gegen Amon Ra und ich glaube Osiris war der Zweite, die da für Deutschland gespielt haben im Finale. Zweimal verloren, war ich auch bei beiden Spielen im Coaching-Staff, und ich möchte das gewinnen, und ich möchte das auf einer großen Bühne in einem meaningful Game gewinnen, und ich glaube, dann werden die Schultern noch ein bisschen lockerer hängen, also ja.
Es ist witzig, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen, während Deutschland gerade mutmaßlich in Richtung Sieg unterwegs ist, im zweiten Gruppenspiel seiner Gruppe auch. Wie viele Spione waren beim Großbritannien-Spiel vor ein paar Wochen? Wie viele sind auch bei der heutigen Partie im Einsatz? Oder wird das dann alles retrospektiv oder danach über Tape gelöst?
Ja, was ganz gut ist, dass mittlerweile alle Spiele gestreamt werden. Das funktioniert mittlerweile. Man muss nicht mehr wohin fliegen.
Außer die Serbenfilmen, ja.
War aber auch im Stream, aber war auch schwierig im Stream. War ähnlich schwierig im Stream nachzuverfolgen. Wir haben uns natürlich das Deutschlandspiel recht gut schon angeschaut. Und jetzt, wie wir hier sitzen, sitzt die österreichische Nationalmannschaft gerade vor zwei TV-Screens im Hotel und gibt sich das als Mini-Teambuilding-Event und will, glaube ich, schon noch ein bisschen sehen, was Deutschland da tut. Also wir haben alle Augen drauf, ohne dabei die Augen auf uns selbst zu verlieren. Es ist noch weit hin bis zu diesem Spiel, aber natürlich will man schon sehen, wo stehen sie in ihrer Entwicklung, und ja, wo stehen wir in unserer Entwicklung, und es wird irgendwann zu diesem Clash of the Titans kommen, und das ist unser Ohio State gegen Michigan. Wir müssen es nur hegen und pflegen. Das muss die größte Rivalität in Europa sein. Und die muss gespielt werden, regelmäßig gespielt werden, in meaningful Settings, in meaningful Games. Und dann werden wir alle viel Freude, Spaß, Tränen und Träume in diesem Spiel haben.
Mir hat mal ein Michigan-Fan erzählt, wie man von Michigan nach Ohio State kommt. Und er hat gemeint, go south until you smell it and go east until you step in it. Ich weiß nicht, ob die Deutschen und die Österreicher das ähnlich machen. Aber weil du gesagt hast, da entsteht was, da tut sich was, soweit du das jetzt schon beurteilen kannst, was ist das für eine deutsche Mannschaft? Wo stehen die und wo liegen da dann vielleicht auch für Team Austria? Und weißt schon, das ist noch vielleicht ein Dreivierteljahr, Jahr weg, aber wo liegen da die Herausforderungen? Weil das ist natürlich ein anderes Kaliber als morgen, Team Serbien?
Ja, das, was ich vorher angesprochen habe, Deutschland hat es geschafft, ihre ELF-Stars zu rekrutieren für dieses Team. Das ist das Who is Who des deutschen Footballs. Diese Namen kennst du eben aus der ELF von oben bis unten. Dementsprechend sind auch wenige Geheimnisse, dass das wahrscheinlich kräftigste, powerfulste Team ist, das es in Europa gibt. Weil sie halt dann doch aus einer Menschen- und Spielermenge rekrutieren, die 10-mal so groß ist. Und auch im Football sind sie insgesamt mindestens 10-mal so viele Footballspieler wie in Österreich. Und ja, wenn Fatah am Werk ist, dann ist das meistens was Ordentliches, weil er tut's nicht, wenn er es nicht ordentlich tut. Und wenn er es nicht ordentlich tut, dann tut er es nicht mehr lang. Dementsprechend, solange er dort am Ruder ist, wird es eine super schlagkräftige deutsche Truppe sein. Und wir werden alle Hände voll damit zu tun haben, gegen sie zu spielen. Klar ist aber auch, dass wir sind momentan der Big Dog in Europa und sie sind die, die uns jagen. Und die Rolle nehmen wir auch gerne an.
Ich glaube, ich kann mir kein besseres Statement wünschen am Ende dieses Gesprächs. Erstmal Hausaufgaben erfüllen, Team Serbien, und dann freuen wir uns auf diesen großen Showdown. Bin mir sicher, dass wir rund um dieses Duell dann auch wieder miteinander sprechen dürfen. Einstweilen danke, dass du hier in Salzburg bei Win Today Football O'Clock on Tour mit dabei warst. Danke dir.
Danke vielmals.
Der wahrscheinlich größte Erfolg, den eine österreichische Mannschaft auf internationalem Niveau jemals hatte, hat er zu verantworten. Vize-Weltmeister im American Football in der Flag-Division bzw. Abteilung. Erst einmal herzliche Gratulation, Michael Salomon, zu diesem Riesenerfolg. Freut mich aber noch viel mehr, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, um hier bei Winter Day Football O'Clock über Flag-Football zu plaudern.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Freut mich, dabei zu sein.
Michael, wir hätten dich natürlich sehr gerne präsent hier gehabt. In deinem Leben passiert aber extrem viel und dementsprechend haben wir uns für diese Variante entschieden. Hoffe, dass das auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier passt. Lass uns gleich mal mit diesem Vize-Weltmeistertitel beginnen. Was hat der verändert? Was hat der bewirkt?
Naja, der bewirkt natürlich sehr viel auf mehreren Ebenen. Zum einen uns teamintern gibt er natürlich Selbstvertrauen und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wird uns hoffentlich noch stärker machen in diesem Sinn. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade in der Kombination mit der olympischen Teilnahme in 4 Jahren oder mit der Aufwertung unseres Sports ist natürlich die Mediencoverage extrem gestiegen und das war natürlich ein guter Zeitpunkt, hier Vize-Weltmeister zu werden, weil da einfach die Mediencoverage also so groß wie diesmal war sie überhaupt noch nie. Also das ging wirklich von Beiträgen und ORF, Live-Interviews teilweise. Also da hat sie natürlich auf der Seite schon enorm viel getan, was der Erfolg natürlich mit sich bringt, keine Frage. Ja.
Ich will das jetzt nicht despektierlich rüberbringen, aber wenn man Football global betrachtet, dann ist es diese alles erdrückende Omnipräsenz der NFL. Und Flag Football war schon sehr lange, auch wenn es dann große Proponenten gegeben hat, wie Drew Brees zum Beispiel, der gesagt hat, seine Kinder würde er bis 16 ohnehin nur Flag Football spielen lassen, ist er immer ein klein wenig unterm Radar gewesen. Als es dann olympisch wurde, gingen bei vielen auf einmal so die Augenbrauen nach oben, hoppla, okay, das muss ja jetzt noch relevanter werden. Und die NFL hat auch einen massiven Fokus auf Wachstum Football durch Flag Football gelegt. Hol mir vielleicht mal ein klein wenig weiter aus. Wo warst du oder wie ging es dir, als klar wurde, als bekannt wurde, Flag Football wird olympisch?
Ja, ich habe es dann natürlich auch irgendwo mal in irgendeiner Headline irgendwo gelesen, in irgendeinem Social Media Feed. War jetzt insofern für mich persönlich nicht so überraschend, weil natürlich dadurch, dass ich sehr lange im Flag Football jetzt schon drin bin, war das ein bisschen absehbar oder sind ja die Examen schon eingeschlagen worden und das war ja kein Weg von heute auf morgen. Diese olympische Sportart, diese Aufwertung, sondern hat die IFF natürlich schon seit einigen Jahren viel dafür gemacht. Natürlich mit der Hilfe der NFL, da ist natürlich mit viel Geld, kann man natürlich auch mehr bewirken, aber da hat man natürlich schon seit einigen Jahren versucht und ist dann, hat dann diesen Beobachterstatus bekommen und hat halt dann einen Schritt nach dem anderen gemacht. Aber natürlich, dann gibt es in Los Angeles sehr viele andere bekannte Sportarten, die hier auf der Shortlist stehen und das ist dann Flag Football letztendlich doch geworden ist, vor vielen anderen Sportarten, freut uns natürlich besonders, keine Frage.
Falls jemand deine Person noch nicht so gut kennen sollte, dann werden wir das auch mit dieser Episode vom Winter Day Football O'Clock entsprechend ändern. Wie wird man Head Coach im Flag Football oder vom Flag Football Nationalteam? Wie war dein Weg in diese Spielart des American Football?
Ich habe das eigentlich über die Uni, da gab es einen Kurs, einen Flag Football Kurs und ehrlicherweise wusste ich, bevor ich diesen Kurs gemacht habe, überhaupt nicht, was Flag Football ist. Ich kannte natürlich American Football, Super Bowls geschaut und so weiter. Ist jetzt inzwischen schon 20 Jahre her. Und haben mich da für diesen Kurs eben angemeldet und haben mir gedacht, es wird schon irgendwas mit Football zu tun haben. Das hat mir aber dann eigentlich von der ersten Einheit dort sofort gepackt und fasziniert, vor allem, weil es halt sehr einfach ist zum Spielen, man braucht da nicht viel. Es ist nicht sehr aufwendig, macht einfach immens viel Spaß und dann bin ich da einfach reingekippt. Bin dann zu einem Verein gegangen, habe dort dann viele Jahre gespielt und dann irgendwann einmal natürlich im Flag haben wir jetzt nicht so die Massen an Coaches, also da jetzt mal Spieler dann teilweise spielender Headcoach auch noch. Ich bin da schon als Spieler ins Coaching reingekippt und irgendwann wird man halt dann alt und spielt nicht mehr. Dann ist man halt nur mehr Coach und freut mich natürlich, dass dann Dietmar Furtmeier, der ehemalige Head Coach, ist dann 2019 auf mich zugekommen. Hat halt gemeint, das geht sich bei ihm aus diversen Gründen nicht mehr so gut aus. Oder ich meine, er hat das auch ewig lang schon gemacht. Also irgendwann geht dann ein bisschen die Energie vielleicht verloren. Und er hat mich dann gefragt, ob ich das machen will. Und kann man das eigentlich nicht lange überlegen müssen, weil natürlich, wenn man ein Nationalteam trainieren kann, die Chance muss man einfach wahrnehmen.
Wie ist die Struktur von Flag Football? Wie ist auch die Interaktion mit Tackle Football auf Verbandsebene? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also wir haben inzwischen in Österreich sehr viel Flag-Teams. Wir haben drei Ligen bei den Herren, wir haben eine Damenliga, wir haben diverse Nachwuchsligen. Das hat sich in den letzten 4-5 Jahren doch sehr, sehr massiv nach oben entwickelt, die Teams und die Spieler, die und Spielerinnen, die das spielen. Da kommt natürlich auch dann beim Verband irgendwo das einmal an, dass das eine wirklich ernstzunehmende Sektion ist und wir kriegen da vom Verband entsprechend auch viel Unterstützung, vor allem im Nationalteam auch haben wir da wirklich sehr gute Strukturen. Es gibt natürlich immer wieder auch einen Austausch mit Tackle, auch mit Max Sommer vor der Saison schon telefoniert und dann auch geschaut, gibt es irgendwo Synergien, wo man vielleicht ansetzen kann. Es hat sich Flag, würde ich sagen, in den letzten 10 Jahren so ein bisschen emanzipiert vom Tackle Football. Also man ist da wirklich jetzt als eigenständiger Sportart schon wahrgenommen. Aber natürlich gibt es immer wieder Austausch, gibt es Spieler, die beide spielen. Also meine Tür war und ist für Tackle immer offen und da gibt es sicher Synergien, die man nutzen kann und auch in Zukunft nutzen werden.
Diese Synergien würden mich interessieren, weil Football ist ja auch deswegen so ein wunderbarer Sport, weil der große, lange Lulatsch und der kleine, dicke gleichermaßen, und das ist nicht despektierlich gemeint, einen Platz finden. Gibt's einen Bodytype, der im Flag Football besonders gut funktioniert, oder wird das synergetisch so gearbeitet, dass vielleicht Headcoach Max Sommer sagt, du, ich habe jemanden, der ist vielleicht ein Fringe-Player bei mir im Tackle-Football, aber das wäre ein Difference-Maker bei dir?
Ja, natürlich, bei uns im Flag ist halt sehr alles auf Speed und Agility. Also wir haben halt keine Liner oder kein echtes Laufspiel. Also diese großen, starken Jungs ist natürlich bei uns schwierig, einen Platz zu finden. Aber gerade bei Skill-Playern, DBs in der Defense natürlich genauso, ist eigentlich genau das, was wir natürlich suchen, weil das ist das, wo uns die Amerikaner sich aktuell noch ein bisschen voraus sind. Die haben einfach diesen Speed, so, sowohl im High-End, also geradeaus, als auch lateral hin, ja, links, rechts. Da müssen wir einfach schauen, dass wir da das Gap ein bisschen schließen. Und natürlich, wenn jetzt der Sandro Platzkummer morgen nach dem Spiel sagt, das mit dem Tackle interessiert ihn nicht mehr und er ruft mich an, dann werden wir einen Platz für ihn finden. Oder auch natürlich Big Targets wie ein Florian Bierbaumer ist natürlich auch für einen Flag Football Quarterback easy Target, sodass man da sicher Spielertypen gerade auf den Positionen sicher gut verwenden könnte, keine Frage.
Glaubst du auch, dass die Aussicht, bei Olympia antreten zu können, da dann Potenziale kreieren wird, dass die Platzgummers dieser Welt, dass die Bierbaumers dieser Welt, dass vielleicht die Bernhard Seikowitz, von dem werden wir dann im Laufe dieser Folge auch noch hören, sagen, Olympia, das ist ein Lebensabschnittstraum, den würde man gerne erfüllen und dass es dir dann diese Humanpotenziale eröffnet?
Ja, ich glaube, man sieht es ja an der NFL, jetzt ist natürlich Season, aber ich glaube gerade bei der, wie das verkündet wurde, LA und am Season-Anfang, wenn dann ein Patrick Mahomes oder ein Tyreek Hill sagen, sie wollen dort bei Olympia mitspielen, dass bei uns natürlich auch interessant sein wird, sich Spieler da überlegen werden, auch bei uns dann Fuß zu fassen. Also wie gesagt, meine Tür ist immer offen, wir haben den einen oder anderen Tackle-Spieler schon dabei. Man muss natürlich beachten, dass es eine Transition-Phase geben wird. Also es ist nicht so, dass man da auf dem hohen Niveau, wo wir oder die Elite, die Amerikaner unterwegs sind, dass man da von heute auf morgen da ins Nationalteam kommt. Also so leicht ist es Gott sei Dank bei uns nicht. Aber wie gesagt, das Skillset, das gerade die Nationalteamspieler von Max Sommer auch mitbringen oder auch viele andere Spieler, wie du sagst, die halt vielleicht an der Grenze sind, die haben das gelernt, die wissen, wie man eine Route läuft und das kann man natürlich im Flag durchaus umsetzen. Wie gesagt, es gibt natürlich Anpassungen, die man machen muss, aber dafür ist jetzt, würde ich sagen, noch genug Zeit, um das zu schaffen. Also jeder, der da interessiert ist, kann gerne im Frühjahr mit uns durchstarten.
Wie sehr hilft es dir, wie sehr hilft es dem Sport, wie sehr hilft es auch dem Verband, dass die NFL als mit Abstand größte Football-Entität komplett auf das Flag-Football-Pferd setzt?
Ja, ich glaube, es generiert einfach eine immense Aufmerksamkeit. Das ist halt für einen kleinen Sport wie Flag-Football, wobei in den USA, ich habe das noch nie verifiziert, aber jetzt schon öfter gehört, dass es dort sehr viel mehr Flag-Football-Spieler gibt als Football-Spieler. Also dort ist es natürlich bekannt, aber bei uns ist es natürlich weniger bekannt. Und in Europa gibt es natürlich NFL und wenn man von der NFL hört, da gibt es Flag Football auch noch, dann ist das eben für zwei Dinge sicher sehr relevant, nämlich auf der einen Seite generell für den Markt, für die Bekanntheit, was natürlich letztlich wieder Sponsoring und Geld bedeutet, das natürlich eben nie verkehrt ist. Und auf der anderen Seite denkt sich vielleicht der eine oder andere, der halt am Wochenende NFL-Football schaut und halt sich den Aufwand nicht antun will, aber sagt, hey, da gibt's Flag-Football, das ist leicht zu spielen. Ich gehe zu einem Verein bei mir in der Nähe, schnall mal den Gürtel und bin schon live dabei. Das wird einfach in der Breite noch weiter wachsen und durch die Breite dann natürlich letztendlich auch in der Spitze an Qualität zu nehmen.
Und ihr da draußen, ihr seid tatsächlich nur eine kleine Google-Suche davon entfernt rauszufinden, wo man in eurer Nähe Flag Football spielen kann. Es wartet tatsächlich Olympia 2028 und darüber hinaus dann vielleicht auch 2032 in Brisbane. So weit sind wir natürlich noch nicht. Man muss ja auch immer wissen, wo man herkommt, wenn man wohin will. Und wir kommen aktuell in österreichischer Hinsicht vom Vize-Weltmeistertitel. Ich möchte mit dir dieses Turnier in Lahti in Finnland ein klein wenig Revue passieren lassen, nachdem jetzt doch ein paar Monate ins Land gegangen sind. Wie blickst du auf das, was dort passiert ist, sportlich zurück?
Ja, natürlich immer noch sehr, sehr zufrieden und sehr stolz. Die Finalniederlage, ja, als einzige Niederlage, hätte natürlich noch ein Stück besser gehen können, aber ich würde sagen, wenn man sich das ganze Turnier anschaut, haben wir einfach Top-Leistung geboten. Wir haben begonnen in einer Gruppe, natürlich aufgrund unserer bisherigen Resultate in den letzten Jahren und mit dem World Ranking an Nummer 4 haben wir natürlich eine gute Auslosung bekommen in der Gruppe. Wir haben mit der Ukraine und Polen auch zwei Spiele zu Beginn gehabt, wo wir einfach gut reingekommen sind, wo auch nicht die Probleme oder keine Probleme gehabt haben und die souverän für uns entscheiden konnten. Wir haben dann aber mit der Schweiz, wie sie dann auch herausstellen sollte, einen Top-Gegner noch in der Gruppe gehabt. Das war vorher vielleicht gar nicht so absehbar, aber das Spiel gegen die Schweiz und den Gruppensieg war doch schwerer als geglaubt. Wir haben das aber mit einer starken Defense-Leistung für uns dann doch entschieden. Dann war es leider aufgrund des eigenwilligen Turniersystems so, dass wir keine 2 Stunden oder vielleicht waren es sogar 2 Stunden Zeit hatten, uns aufs Achtelfinale vorzubereiten und haben dort die Australier bekommen. Das war eben sehr kurzfristig. Die waren zum ersten Mal bei einer WM dabei, waren von den Asia Games durchaus stark einzuschätzen und sie haben auch in der Vorrunde, haben wir natürlich auch gescoutet, was ging. Die waren ein taffer Gegner und haben sich da reingehängt, aber letztlich haben wir uns dann mit unserer Routine schon deutlich wieder durchgesetzt, hinten raus. Dann das Viertelfinale gegen altbekannte Dänen war leider knapper, als wir es uns gewünscht haben, vor allem, weil wir letztes Jahr bei der Europameisterschaft gegen ein ähnliches dänisches Team, also das war sicher eine der besten Leistungen, die unter meiner Ägide passiert sind. Die haben wir komplett dominiert, Defense wie Offense. Und dieses Jahr mal war es einfach zart, will ich sagen, bis zuletzt. Aber haben dann wieder mit starker Defense und dem entscheidenden Offense-Plays einfach den Sieg geholt. Stehen wir halt im Halbfinale gegen Mexiko. Mexiko mit den USA sicher Top-Team, die man immer auf der Rechnung haben muss. Aber auch hier haben wir einfach unsere Leistung gezeigt und wir haben gewusst, wenn wir unser Spiel spielen und dann unsere Fehler minimieren, dann haben wir da auch eine Chance. Und so ging es eben hin und her. Die Offense hat uns da super Punkte aufs Board gebracht, hat uns in Führung gebracht am letzten Drive, die letzten 2 Minuten. Und die Mexikaner sind zwar ein bisschen runtermarschiert, haben dann aus meiner Sicht etwas überheblich einen Down verschwendet. Und haben dann den vierten einfach vor der Endzone nicht reingemacht, weil unsere Defense einfach sehr stark ist. Und die haben sich sicher mehr erwartet, aber wir haben unsere Leistung einfach abgerufen. Und dann im Finale gegen die USA ist natürlich ein Highlight für alle Spieler, für uns Coaches, für den gesamten Staff. Und wir haben natürlich bestmöglich versucht, hier einen Gameplan zu entwickeln. Wir wissen, dass natürlich man braucht ein perfektes Spiel und braucht ein bisschen Glück. Muss halt einiges oder fast alles für uns laufen. Das war halt dann leider Mitte, Ende der ersten Halbzeit. Ist uns irgendwo der Faden gerissen und das holt man halt dann nicht mehr auf, weil die einfach so in Fahrt sind, dass es da schwer ist. Und ich würde meinen, ich bin jetzt eben schon länger dabei, aber es war mit Sicherheit oder aus meiner Sicht das beste Team oder das beste US-Team, das wir bei einer WM je gesehen haben. Also es ist keine Schande für Österreich, glaube ich, wenn man da dann nicht gewinnen kann vielleicht.
Ja, absolut. Ganz im Gegenteil. Das ist ein massiver Erfolg und vielleicht ist da auch nochmal ein kleiner Applaus vonnöten, was sich da im Tackle-Football getan hat. Tackle-Football, Flag-Football, pardon. Ich habe nämlich auch was gelesen, das war auf der Verbandsseite des deutschen Verbandes auf afvd.de. Da ging es um den Rücktritt von Florian Berenberg. Den kenne ich sehr gut, weil ich auch bei DAZN das große Vergnügen immer wieder habe, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Und in dem Artikel zu seinem Rücktritt hieß es, und das muss ich kurz zitieren, noch im letzten Sommer hatte Berenberg Team Germany bei der Flag-Europameisterschaft in Limerick, Irland, zum Europameistertitel geführt. Berenberg erkannte bereits in Finnland selbstkritisch, dass sich die anderen Teams seit der EM deutlich weiterentwickelt hätten, während Team Germany in seiner Entwicklung keine Fortschritte gemacht hat. Also das ist prinzipiell mal Rosenstreuen allen anderen gegenüber. Diese massive Weiterentwicklung von Team Austria, wo ist die passiert? Wie ist die passiert?
Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, ich glaube, wir machen einfach seit vielen Jahren kleine Anpassungen, kleine Schritte. Wir sehen, was funktioniert nicht. Und das, was nicht funktioniert, das versuchen wir einfach besser zu machen. haben wir, wie gesagt, im Verband mit einem Sportdirektor Andi Pröller auch wirklich einen Mann, der da ein bisschen ein bisschen näher ist und uns da wirklich Möglichkeiten gibt. Ich würde sagen, wir bauen einfach auf unseren Stärken immer weiter auf und unsere Stärke ist sicher der Teamzusammenhalt. Wie wir vorher schon gesagt haben, wir sind jetzt sicher nicht das größte Land mit dem größten Spielerpool, aber wir holen halt alles raus und versuchen halt über unseren Teamzusammenhalt, was sicher eine große Stärke ist, dass wir uns halt toll verstehen und ergänzen und auch füreinander fighten und jeder für einen anderen da ist. Und darauf bauen wir einfach auf und versuchen halt einfach da immer am neuesten Stand zu bleiben und alle Dinge einzubauen, die uns helfen. Und wir sind da nicht scheu und ja, wenn es irgendwas an taktischen Änderungen gibt, die wir bei anderen sehen, dann schauen wir, funktioniert das bei uns auch? Kann man das einbauen? Kann man das nicht einbauen? Wir bleiben einfach bei unseren Stärken und versuchen einfach unsere Schwächen so weit wie möglich auszubessern und auch wieder zu verbessern. Und so machen wir, glaube ich, Jahr für Jahr einfach den nächsten Schritt und verbessern uns da. Vielleicht nicht von heute auf morgen den großen Sprung, aber auf jeden Fall die kleinen kontinuierlichen Schritte sind das, was uns einfach die letzten Jahre oder Jahrzehnte wahrscheinlich ja schon ziemlich weit nach oben gebracht hat.
Und es ist ein perfektes Name-Dropping, das du auch betrieben hast, denn dein Nachredner, das wird dann der Sportdirektor Andreas Pröller sein, kann man vorstellen, dass wir da auch dann noch beim einen oder anderen Punkt anknüpfen werden. Möchte auch nur noch ganz kurz, klein wenig deine wertvolle Zeit in Anspruch nehmen mit zwei Fragen zu dem, was kommt. Die Roadmap in Richtung Olympia 2028, wie sieht die für den Verband, wie sieht die für das Flag-Football-Programm aus?
Naja, das Erste, wir warten jetzt alle gespannt auf das Qualifikationssystem, auf den Modus. Das ist jetzt noch nicht 100% fixiert. Das ist natürlich das Spannende, an dem muss man sich dann orientieren und konkrete Ziele und Maßnahmen einschlagen an Eckpfeilern. Grundsätzlich, so wie es jetzt ausschaut, wird es so sein, dass wir einfach 2026 bei der nächsten WM, wenn man dort in die Top 3 kommt, dass man dann fix qualifiziert ist. Das muss natürlich auf jeden Fall unser Ziel sein. Wir sind Vize-Weltmeister, wir haben das schon öfter geschafft, einfach da oben mitzuspielen und diese Platzierung in Top 3 ist auf jeden Fall realistisch. Und da werden wir natürlich alles daran setzen, dass wir eben unser Level halten können, beziehungsweise wird es eben notwendig sein, dass man da natürlich weiter sich entwickelt. Es gibt dann, ich meine, es werden nicht viele Mannschaften teilnehmen, es ist aktuell zwischen 6 und 8 Teams oder Nationen, ist die Rede. Die 3, die dann noch zusätzlich kommen würden, werden dann in einem eigenen Qualifikationsturnier über die Europameisterschaft 27. So wie es ausschaut, ausgespielt werden. Und in Europa haben wir natürlich sehr viel Konkurrenz. Also es ist, die anderen Nationen schlafen nicht. Und nächstes Jahr ist einmal Europameisterschaft. Da werden wir natürlich auch wieder versuchen, uns zu verbessern. Und wir sind ja letztes Jahr auch Vize-Europameister geworden, haben leider in Deutschland im Finale verloren. Aber in Europa ist einfach Gold immer unser Ziel und da werden wir alles dran setzen, dass wir diesen Zwischenschritt auf jeden Fall machen. Ne?
Der Zwischenschritt, der vonnöten ist, um nach Olympia oder zu Olympia zu kommen. Die große Frage ist natürlich auch dahingehend, dass jetzt viele Verbände, weil sie olympische Verbände oder olympische Sportart jetzt sind, mehr Budget, mehr Mittel freigegeben bekommen von den diversen olympischen Komitees. Wie viel enger, glaubst du, wird die Spitze im Flag Football dadurch noch zusammenrücken?
Ja, das ist ganz klar. Wenn man schlaft, wird man überholt. Die anderen schlafen auch nicht, oder zumindest nicht alle. Es wird spannend sein, wie sich da das jetzt in den nächsten 1-2 Jahren entwickelt. Wir haben natürlich mit Deutschland, Frankreich, Italien auch Top-Flag-Nationen, die sehr viel mehr Ressourcen wahrscheinlich haben oder zumindest einen größeren Spielerpool haben. Aber man sieht einfach an uns und an unserer Vergangenheit und jetzt auch an der Schweiz, dass eben das nicht alles ist, sondern dass man eben an anderen Schrauben auch drehen kann. Dänemark ist ein ähnliches Beispiel wie wir, die einfach auch seit vielen Jahren top sind, auch Serien-Europameister waren. Also von daher, diese Länder, die ich jetzt genannt habe, haben einfach, glaube ich, eine Tradition, haben ein bisschen einen Vorsprung auch gegenüber allen anderen, den sie jetzt, glaube ich, auf die nächsten Jahre nicht so leicht verlieren werden, aber eben, wenn das jetzt 6 Länder sind, inklusive uns, und dann vielleicht nur 3 davon zu Olympia fahren, bleiben 3 zu Hause. Und da müssen wir einfach Möglichkeiten und Wege finden, wie wir unseren Weg, der, wie ich schon gesagt habe, glaube ich, sehr gut ist und wo wir uns gut entwickelt haben, einfach weitergehen und sicherstellen, dass wir auch weiterhin eben zumindest da einer von den 3 Ländern sind, die sich dann qualifizieren. Aber da bin ich guter Dinge, weil, wie gesagt, wir da einfach kontinuierlich arbeiten. Das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied zu den Deutschen, und du hast das angesprochen im Statement. Der Europameistertitel letztes Jahr hat da vielleicht ein bisschen was zugedeckt, war vielleicht auch ein bisschen überraschend. Umso schade, mehr schade, dass das gegen uns so gut funktioniert hat im Finale, aber das war halt eher eine Upside, und wir machen halt die kontinuierlichen Schritte stark nach oben, und ich glaube, am Ende des Tages wird das auch der Weg zum Erfolg sein, dass wir dann bei Olympia spielen, hoffentlich.
Und da darfst du davon ausgehen, dass hierzulande sehr, sehr viele Daumenpaare gedrückt sind, dass diese Mission Olympia dann auch erfolgreich verläuft. Es gibt Zwischenschritte, die gesetzt werden. Auch da werden wir ganz genau deinen Weg und den Weg deiner Mannschaft verfolgen. An dieser Stelle einfach nur vielen lieben Dank, dass du so lange und so ausführlich Zeit genommen hast, um über Flag Football zu sprechen.
Ja, gerne. War mir eine Freude. Schönen Abend noch.
Es gibt wenige Gäste, auf die mich tatsächlich so gefreut habe, wie auf ihn. Superlative verfolgen ihn ein Leben lang. Super in 2 Sportarten gewesen, im Bobsport und im American Football Sport. Hall of Famer beim AFBÖ, auch dort mittlerweile in Diensten als Sportdirektor. Ein 1000-Sasser vor dem Herrn und noch dazu ein richtig netter Kerl. Die 10 Euro, über die wir geredet haben, machen wir dann nachher. Nee. Andreas Böller, schön, dass du dich hier bei Winter Day Football O'Clock on Tour eingefunden hast.
Freue mich sehr. Danke für die Einladung und vor allem, dass wir uns auch wieder mal sehen.
Es ist tatsächlich ein Weilchen her. Und es ist auch ein Weilchen her, dass dieser Mann aktiv als Footballspieler am Platz für Furore gesorgt hat. Wir haben hier ein relativ junges Publikum, aber auch ein paar Veteranen. Wie viele, vielleicht auch mal mit Hand hoch, wie viele haben denn tatsächlich Andreas Böller aktiv noch spielen gesehen? Ja, siehst du? Gehen doch.
Ja, ein paar Seins.
Ja.
Gott sei Dank hat mein Bruder auch die Hand gehoben. Ne?
Das wäre komisch, wenn er es nicht getan hätte. Ich habe dich in der Vorankündigung so als Rob Gronkowski vor Rob Gronkowski bezeichnet. Das ist dann vielleicht, was die Blocking-Qualitäten anbelangt, jetzt nicht hundertprozentig akkurat, aber wenn der Ball in deine Richtung ungefähr die Postleitzahl hat, in der du dich befunden hast, hast du den auch runtergepflückt. Also bleibt dabei immer noch der beste Teil, den ihr bisher gesehen habt. Das darfst du dann Bernhard Zajkowicz nachher nicht sagen. Wie blickst du auf deine aktive Football-Karriere zurück?
Es war mit Sicherheit eine sehr spannende und eine wunderschöne Zeit. Man hat nicht nur Freunde fürs Leben gefunden, man hat Erfahrungen fürs Leben gemacht. Es hat meinen beruflichen Weg geebnet. Weil mein Bruder, der da hinten sitzt, nicht da gewesen, wäre ich nicht zum Football gekommen und wäre heute nicht bei dir. Und Mannschaftssport war immer meines, das habe ich ziemlich schnell gemerkt. Und da war ich einfach in dieser Sportart zu Hause gleich. Und da habe ich viele Ventile gehabt, wo ich gewisse Dinge ableiten habe können, die was vielleicht an jungen 17-jährigen, 16-jährigen Burschen belasten. Und das war einfach der richtige Weg für mich, und umso glücklicher bin ich, dass mein ganzes Leben eigentlich, mein Hobby ist zum Beruf geworden auf allen Ebenen, und da bin ich sehr gesegnet und weiß das wertzuschätzen und sehr glücklich.
Wir werden dann auch gleich zu diesem Beruf kommen und all das, was der Sportdirektor beim Österreichischen American Football Verband dann auch verantwortet, zu verantworten hat. Aber dieses in den Sport hineinwachsen und dann wirklich Top of the Class zu sein, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Tight End Europas. Gab es einen Punkt, wo du das Gefühl hattest, ich kann da mithalten und ich kann Spiele dominieren?
Das hat es ganz bestimmt gegeben, vor allem nachdem ich Popfahrkarriere beendet habe, das war doch nach den Olympischen Spielen 2006 in Turin und dann bin ich wieder ins Footballgeschehen eingestiegen, gleich Volley. Ich bin nach der Abschlussfeier eine Woche später im Trainingscamp der Raiders gestanden wieder und dann habe ich einfach gemerkt, ich bin vielleicht zu diesem Zeitpunkt, da war ich 26 Jahre und in der Blüte würde ich jetzt einmal sagen, da habe ich einfach gewusst, ich bin athletisch einfach auf einem anderen Level und da habe ich einfach gemerkt, egal was ich mache, egal was ich angreife am Feld, ich kann da dominieren und es gibt natürlich Selbstvertrauen und dann sind halt entsprechende Quarterbacks aus Amerika gekommen, die was die unterstützen, weil es ist ja kein One-Man-Show. Aber du weißt zumindest, es gibt nichts außen, was die fürchten lässt. Und das ist es, was Spieler vielleicht unterscheidet, dass sie das Selbstvertrauen haben. Manche sagen vielleicht Arroganz. Ich würde sagen, es ist nicht Arroganz, es ist einfach das Wissen über seinem eigenen Können. Und das ist, was Spieler, die erfolgreich sein, glaube ich, brauchen. Und das habe ich zu diesem Zeitpunkt gehabt und schnell gelernt. Und da war vielleicht der Football in Österreich noch mehr in den Kinderschuhen. Und von dem her ist jeder, der was kommen muss und gewisse Attribute mitbracht hat, erfolgreich sein können in dem Sport. Jetzt inzwischen ist im Football das Niveau ja und der Durchschnitt vor allem. Ich glaube nicht, dass die einzelnen Athleten viel, viel besser sein, als sie früher waren, aber der Durchschnitt im Football ist viel besser. Es ist viel besser gecoacht. Also jetzt kann man nicht mehr ganz so schnell rausstechen, wie es vielleicht früher der Fall war.
Auch darüber werden wir sprechen. Das Spannende ist auch der Zeitpunkt, zu dem du oder an dem du zum American Football gekommen bist. Da war das Programm der Raiders gerade up and coming. Die Raiders Tirol haben sich ihre allererste Austrian Bowl tatsächlich auch hier in Salzburg gesichert. Das war damals, als ein junger Florian Grein den Vikings um die Ohren gelaufen ist. Für mich nach wie vor eine der besten Running Back Performances, die ich jemals in diesem Land gesehen habe. Und dann kommst du zu dieser Mannschaft, die sich langsam aber sicher, dann auch unter der Ägide von Shuan Fatah, versucht hat, erst Jeff Buffum, dann Shuan Fatah, angeschickt hat, zur Dynastie zu werden. Euro Bowl Triumphe, Austrian Bowl Triumphe. Und ich hätte eine Dominanz und wie du Football geprägt hast, auch sehr, sehr gerne in Zahlen gefasst. Das Problem ist, es gibt de facto keine Zahlen. Also wer mal versuchen möchte, so eine Mission Impossible anzugehen, versucht doch einfach mal rauszufinden, wie viele Karriere-Receiving-Yards Andreas Bröller hatte. Bin kläglich an dieser Aufgabe gescheitert. Jetzt gibt es beim Verband aber mit Stefan Strauß zum Beispiel extrem viele kluge Menschen. Vielleicht ist das ja eine Aufgabe, dass man zumindest bei den Hall of Famern versucht, so Werte rauszukitzeln. Hast du ungefähr eine Ahnung, in welchen Dimensionen du dich mit Endzonen besuchen findest, mit Receiving Yards und dergleichen?
Das ist eine sehr gute Frage, mit der habe ich mich aber auch als Athlet nie beschäftigt. Es hat für mich nie Relevanz gehabt. Also für mich hat der Statistik keine Relevanz. Mir ist es egal, wie viele Yards ich habe, wie viele Catches ich habe. Es geht um die Performance der Mannschaft und es geht um die Performance, die du selber hast. Man kann sehr gut spielen und mit der Mannschaft verlieren. Man kann selber schlecht spielen und trotzdem gewinnt man als Mannschaft. Es gibt alle Konstellationen und im Endeffekt muss man am Ende von einem Game Day in den Spiegel schauen können und sagen, man hat alles gegeben. Und wenn ich danach alles gegeben habe und dann habe ich in diesem Spiel keinen Touchdown gemacht, dann ist es egal. Und ich habe Spiele gehabt, auch da in Salzburg, wo ich in der ersten Hälfte 4 Touchdowns gemacht habe. Ich habe auch Spiele gehabt, wo ich da in Salzburg gespielt habe, mit dem Nierenriss heimgefahren bin und keinen Touchdown gemacht habe. Es ist egal. Es ist irrelevant. Es geht um eine Mannschaft. Es ist eine Mannschaftssportart und mir bedeutet das nichts.
Kannst du dich darauf verlassen, dass wir noch dazu kommen, welche Statistiken dann vielleicht auch als Sportdirektor oder für deine Arbeit als Sportdirektor wichtig sind oder vielleicht auch welche Metrics, weil sich da extrem viel getan hat die letzten Jahre. Wie bist du Sportdirektor geworden?
Durch sehr, sehr lange, harte Arbeit. Wie gesagt, der Sport prägt mein Leben. Ich war in unterschiedlichen Sportarten überall zu Hause. Ich habe Leichtathletik gemacht, ich war Bobfahrer, ich war Footballspieler, ich war Athletiktrainer, 5 Jahre im Profi-Handball parallel dazu. Ich war Athletiktrainer die letzten 2 Jahre beim Rodel-Nationalteam, ich war davor beim Skeleton-Nationalteam. Ich habe ein Jahr im Profi-Fußball den Wacker mitbegleitet, wo sie in der 2. Liga Meister geworden sind. Also ich komme aus einer sehr großen Palette raus. Sport ist mein Leben, mir interessiert nichts anderes. Sport, Musik. Aber Sport ist eigentlich mein Leben und ich glaube, wenn man die Medaillen von allen Seiten anschauen kann, ich weiß, was es bedeutet, als Athlet zu Olympia zu kommen. um auf weltbestem Niveau zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man mit Athleten arbeitet, die bereits Olympiasieger gewesen sind schon. Oder Weltmeister, Vize-Weltmeister, Gesamtweltcup-Sieger. Und jetzt bin ich auf der dritten Seite noch. Jetzt bin ich in der Organisation mit drinnen. Also ich sehe verschiedene Ebenen und das ist oft vielleicht als Athlet oder als Trainer oder als Zuseher sieht man viele diese Dinge nicht, die so ein professionelles Uhrwerk, ich nenne es einfach ein Uhrwerk, braucht. Und das sind alles Zahnräder, die ineinander laufen und jeder hat seine Wichtigkeit. Und das kleinste Zahnrad ist genauso wichtig wie das größte. Das größte hat vielleicht am meisten Kraft, aber es braucht alle zum Mitdrehen. Und das ist der Videomann, das ist der Teammanager, das ist der Physio, das ist der Generalsekretär, das ist der Head Coach, das sind die Position Coaches, das sind die, was die Felder markieren, alles zusammen ist ein großes Bild und das ist gar nicht so leicht zu erkennen. Was aber das Frustrierende vielleicht auch bei dieser Arbeit ist dann oft, ist, dass diese Zahnräder oft langsam drehen. Im Verein kann man sehr schnell Dinge umsetzen, auf großer Verbandsebene, wo sehr viele Vereine, sehr viele Menschen, sehr viele Ligen sein. Da ist es oft diese Vision, die man vielleicht hat von dem und in die Richtung, wo man gerne arbeiten wird, ist oft ein bisschen schwerer zum Umsetzen und da muss man halt ein bisschen geduldiger sein und vielleicht auch ein bisschen politisch agieren können.
Du hast diese ganzen Sportarten angesprochen, eine breite Palette an Erfahrungen, die du mitbringst, Dinge, die du gesehen hast. Was ist vielleicht, um das Uhrwerk beim American Football in Gang zu bringen und auch um Laufen zu halten, die größte Herausforderung? Was hast du vielleicht von den anderen Dingen mitnehmen können, die dir jetzt helfen?
Die größte Herausforderung, was wir haben, ist nicht die finanzielle Struktur. Finanziell, jede Sportart wird immer sagen, wir brauchen mehr Geld, aber es ist in Wahrheit, wir brauchen Menschen. Menschen spielen dieses Spiel und Menschen trainieren Spieler. Und da haben wir die größte Problematik eigentlich, die Qualität der Spieler und die Qualität der Trainer zu finden, die was das wirklich diesen Einsatz haben und die auch dahinter stehen und die verlässlich sein und Konstanz bringen. Das ist in der heutigen Zeit wahnsinnig schwierig. Und das ist also quasi, der Mensch steht quasi im Vordergrund und diese Menschen muss man begeistern können, für die Sportart oder für die Sportart etwas zu tun. Das ist die Herausforderung.
Lehren aus anderen Sportarten, wo du vielleicht Dinge gesehen hast oder gedacht hast, das möchte ich bei mir mit einfließen lassen, das ist gut, das übernehme ich. Das ist ja, die NFL ist eine Copycat League und dementsprechend ist es ja auch in vielen anderen Lebensbereichen so, dass man sich denkt, aha, das nehmen wir mit. Gibt sowas oder gab sowas?
Na, ich würde eher sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ich weiß, was ich nicht will.
Auch gut.
Und ich weiß, ich will nicht die NFL sein. Ich will nicht die NFL sein, weil ich nicht selektiere nach Größe, nach Gewicht, nach was auch immer. Ich suche Menschen, die begeistert sind für den Sport. Und ich war gerade vorgestern in einem Meeting mit Engländern und Schweden und wir haben uns also ein bisschen vernetzt als Sportdirektoren, wo wir uns austauschen. Und der Kenny Bello aus England hat zu mir gesagt, Andi, du bist der Einzige, der sagt, wir suchen nicht diese Typen, sondern du bist der Einzige, der sagt, wir entwickeln die Menschen, die wir haben. Das ist das, was ein Coach ausmacht. Ein Coach sagt, du bist mein Athlet und ich mache dich jetzt besser. Du bist den, was wir haben.
Da hast du nichts zum Besser machen, das garantiert. Das ist Coachen.
Und in der NFL kommt der Offense Coordinator, sagt, das ist mein System, du passt nicht rein, zack, naja. Also der sucht sich die Leute aus, die in sein System passen. Und wir müssen aber so viel coachen, so viel entwickeln, die Menschen, was wir haben, und die machen wir in die bestmögliche und erfolgreiche Situation setzen. Und das ist das Schwierige. Und das ist, glaube ich, eine hohe Kunst und das ist Menschenkenntnis. Und da gehört eben Coachen und Trainer sein, ist ja oft nicht das Gleiche, aber diese zwei Dinge müssen wir vereinen und das muss die NFL nicht und wir schon.
Jetzt hast du es wahrscheinlich schon klein wenig angeschnitten, aber es ist dann auch immer so die Geschichte und das ist dann immer so hochtrabend und ist dann viel zu schwülstig, dass man irgendwie ein Mission Statement braucht oder Vision und dergleichen. 90% haben eh keine Ahnung, wie sowas überhaupt aussieht. Aber als du diesen Job auch angetreten hast, und ich möchte Vision jetzt nicht unbedingt verwenden, aber es war so etwas, wo du gesagt hast, das möchte ich sicherstellen, dass ich das leisten kann, dass das vielleicht in 5 Jahren bewerkstelligt werden kann.
Also das ist mit Sicherheit das professionelle Umfeld für die Athleten. wir können nicht schaffen, dass die Athleten alle Profis werden. Weder im Flag noch im Tackle. In der ELF kann man ein bisschen reinschnuppern, da kriegt man schon ein bisschen Geld, aber das werden wir nicht darstellen können und schon gar nicht auf Verbandsebene. Aber was wir schaffen können, ist für unsere Nationalteamspieler das professionellste Umfeld schaffen, das möglich ist. Und da haben wir durchaus mehrere Stufen, was wir für die Nationalteams jetzt haben, besonders für Flag. Und ich glaube, dass es ein starkes Angebot ist und dass es in die richtige Richtung geht, haben wir die letzten paar Jahre bewiesen. Ich sage nur, professionell arbeiten erhöht die Chancen, erfolgreich zu sein. Ist keine Garantie dafür, aber zumindest sind wir, glaube ich, über diese Ebenen auf einem guten Weg, dass wir die Chancen haben.
Und was dafür spricht, dass die Arbeit fruchtet, ist dieser Durchschnitt, der besser geworden ist, den du schon angesprochen hast. Aber wenn es jetzt zu Spitzenathleten geht oder Athleten und auch Athletinnen, die nochmal herausragen, was ist etwas, worauf du blickst? Du hast es angesprochen, die NFL geht mal erst nach Größe und Gewicht. Du kannst der beste Quarterback der Welt sein, wenn du nicht irgendwie 1,90 plus hast, wirst du es in wahrscheinlich 30 von 32 Teams wirklich schwer haben. Aber was sind Werte, Metrics, Dinge, vielleicht auch Soft Skills, wo du sagst, that raises my attention?
Also ich muss dazu sagen, ich entscheide nicht, wer im Kader steht.
Das weiß ich schon.
Aber also das macht der Head Coach nicht. Aber wenn ich der Head Coach wäre und ich entscheide für jemanden, dann entscheide ich mich für Herz und für Einsatz. Du kannst der Schnellste sein. Also Herz, Einsatz und Spielverständnis vielleicht. man kann im Football athletische Defizite kaschieren. Man kann sie nicht ganz wegradieren, aber man kann sie zumindest teilweise kaschieren. Aber es braucht diese Menschen. Die extra Meile ist für mich der falsche Austritt, weil es ist keine extra Meile. Es ist diese Meile, die man gehen muss, wenn man ganz vorne sein will. Und wenn man erfolgreiche Weltcup-Athleten anschaut, ob das ein Marcel Hirscher ist oder auch die anderen Sportarten, wo ich reinschauen habe dürfen, das sind 12, 14 Einheiten in der Woche normal. Da ist es, ich fahre jetzt noch dahin und probiere noch einen Kufensatz für das. Ich mache noch das. Diese Dinge sind ganz normal und selbstverständlich, weil das Teil ist auf dem Weg zum Erfolg. Und solche Menschen braucht man, die sagen, wenn ich glaube, dass mit dreimal Training in der Woche und der Turnier am Wochenende, dass es genug ist, das ist zu wenig. Das ist zu wenig für die Weltspitze. Das mag vielleicht für manche liegen reichen, aber nicht für die Weltspitze. Und dieses Verständnis braucht man, dass man versteht, was es braucht, Weltspitze zu sein und was es gehört, dort zu bleiben.
Jetzt haben wir im Vorgespräch ein klein wenig darüber gesprochen, dass du natürlich auch Budgets zur Verfügung hast, dass du auch steuern kannst. Wie versuchst du in deiner Arbeit mit dem, was dir zur Verfügung steht, zu entwickeln, zu steuern? Was sind da Buttons, die du drücken möchtest?
Also die Stichworte sind Zugänge zu Olympiazentren, zu Infrastrukturen. Das ist, was in Österreich ein riesiges Problem ist, ist die Infrastruktur. Gerade im Winter, Leichtathletikhallen, wo kann man Indoor trainieren, Kraftkammern, professionelle Athletiktrainer für Speed, für Kraft, für olympisches Gewichtheben, was mit dazugehört, im Fertigkeitsentwickeln, also sprich Receiver Skills, DB Skills, haben wir Spezialtrainer, also auf all diesen Ebenen versucht man für die Spieler zusätzlich zu ihrem Vereinsangebot die bestmöglichen Trainer, die Österreich zu bieten hat oder auch international, weil wir haben ja auch international schon über den Tellerrand hinausgeschaut, zu uns bringen, Know-how reinbringen, Spieler entwickeln. Das ist ganz was Großes und die zweite große Schiene, was wir haben, ist eigentlich die Trainerentwicklung, weil die sind ja die Multiplikatoren, die was in den Vereinen hoffentlich dann dementsprechend arbeiten können. Das sind so meine zwei ganz großen Bausteine. Und was wir dazu, zu diesen Nationalteam-Aktivitäten, quasi auch eine zweite Mannschaft, sage ich jetzt einmal so, mitentwickeln wollen, dass wir einfach einen Pool haben an Spielern, die potenziell in der Lage sind, bei großen Events mit teilzuhaben. Und in diesem Projekt, wie gesagt, das ist ja keine One-Man-Show, da braucht es Menschen, wie was in dem Raum sitzen, Anton Wegener, der Chief of Mission ist für die Nationalteams, der die ganzen Sachen organisiert. Also es ist ein riesiger Apparat,
der vielen helfenden Hände, nicht? Die niemand sieht.
Die, was niemand sieht, ja. Und das ist wirklich eine irrsinnige Arbeit. Und diese Dinge halten diesen Apparat jetzt am Laufen. Und je mehr und mehr ich mit anderen Nationen spreche, desto mehr sehe ich eigentlich, dass wir da wirklich die professionellste Nation sein, was in Europa arbeitet, mit Sicherheit.
Jetzt bist du Sportdirektor des AFBÖ. Teil des AFBÖ ist natürlich auch das Flag-Football-Programm. Wir haben vorher von Michael Salomon gehört, der dich auch sehr lobend erwähnt hat. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Wie steuerst du auch die verschiedenen Teilaspekte innerhalb des Verbandes Ballsport?
Was das Flag betrifft, ist eigentlich ein reger Austausch mit den zwei Headcoaches, also mit dem Robert Riedl von den Damen und sowie mit Michael von den Herren. Und im Endeffekt gibt's eine Struktur, wir haben einen Plan, wir haben ihnen alles vorgestellt, gehen jetzt bis 2026, 28, weil 26 muss es ja eigentlich passieren, da ist der Qualifikationsmodus, bis dahin müssen wir eigentlich die Weltspitze halten, zumindest einmal.
Das ist auch spannend, dass man jetzt anfangen muss, in olympischen Zyklen zu denken, was vorher nie der Fall war.
War nicht der Fall, ne? Da kann man natürlich von Groß-Event zu Groß-Event schauen und im Endeffekt stellen wir ihnen den Plan vor, der ist mit ihnen abgesprochen und sie kriegen quasi die Möglichkeit, uns zu unterstützen und zu helfen, wie wir die Projekte am besten angehen. Natürlich, weil es braucht den Input auch vom Headcoach und welche Needs seine Spielerinnen haben oder seine Spieler haben. Und das ist eine sehr gute Zusammenarbeit, glaube ich, und das funktioniert so bestens.
Ist vielleicht zum Abschluss und das ist schwierig, weil man natürlich nie weiß, was alles passieren wird und was daherkommt, aber im Flag Football sind wir auf einem sehr guten Wege, im Tackle Football sind wir amtierender Europameister. Natürlich gibt es das einerseits zu halten, andererseits aber auch weiter zu entwickeln. Wo ortest du noch Potenziale, um sich zu entwickeln? Wo stehen wir mit vielleicht auch beiden Branches, nenne ich es jetzt mal, in 5 Jahren?
Also
wo würdest du gerne stehen?
Naja, so? Wo würde ich gerne stehen? Ich würde gern stehen, dass man die mediale Aufmerksamkeit halten kann oder ausbauen kann. Ich möchte halt gern, dass man mit Football in Schulen etabliert sein. Wir haben Landesmeisterschaften, wir haben Bundesmeisterschaften jedes Jahr. Ich will, dass einfach in der Schule Football gespielt wird und da die Stärke vom Flag Football oder vom Football generell erkannt wird im Schulsport. Was braucht man noch? Wir brauchen starke, solide Ligen. Wir brauchen Ligen, die kompetitiv sind, die ausgeglichen sein, wo viele Menschen sagen, ich verbringe gern meine Zeit im Verein und ich spiele gern Football. Werden wir gegen die ELF national konkurrieren können? Nein, werden wir nicht können. Aber das hilft uns zumindest auf Nationalteam-Ebene, weil wir können die besten Spieler da rausziehen und der Max Sommer kann Schach spielen. Umgekehrt ist es im Flag, im Nachwuchs müssen wir jetzt noch so sein, dass wir auch auf Nationalteam eben noch viele Dinge entwickeln müssen. Und der Wunsch wäre halt, Nationalteam ist Schachspielen, in Ligen wird entwickelt. Und das müssen wir schaffen. Wir brauchen große Ligen, wir brauchen viele Menschen, die Football spielen wollen, die keine Angst haben vor Football und diese Berührungsangst verlieren. Und wenn das gesädelt ist, dann sehe ich für Football eine große Zukunft.
Ich glaube, es wartet viel Arbeit auf dich und kann jetzt schon vorwegnehmen, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass dieser Mann hier bei Winter Day Football O'Clock gastiert. Bitte nutzt auch im Anschluss die Gelegenheit, noch mit ihm zu reden. Ich glaube, hier könnte man stundenlang zuhören. Es wartet aber ein anderer, sehr, sehr guter Tight End auf der anderen Seite des Gesprächs. Einstweilen vielen lieben Dank, dass du lange ausführlich über deinen Job gesprochen hast. Danke sehr.
Danke, Martin.
Bernhard, das ist extrem ungewöhnlich, dass wir uns auf diese Art und Weise sehen, aber nicht ungewohnt. Wir hatten das vor einem Jahr bei Winter Day Football O'Clock on Tour in Frankfurt schon gemacht. Jetzt sind wir bei Winter Day Football O'Clock on Tour in Salzburg, quasi von einer Weltmetropole in die andere. Am Tag vor dem Game Day, wie geht es dir?
Mir geht's gut. So wie immer, wenn ich da ein wunderschönes Gesicht sehen darf.
Das ist jetzt natürlich gelogen, aber ist okay. Nehmen wir mit.
Alles gut. Gute Trainingswoche gehabt. Ich fand, als Team generell hatten wir eine gute Woche und ich glaube, wir sind bereit für das Spiel.
Nachdem wir hier im American Football Zentrum, dem 9 in Salzburg sind, du deine Karriere in Richtung NFL natürlich in Österreich begonnen hast, irgendwelche Erinnerungen an den Football-Standort Salzburg?
Ja, fix. Wir haben kurz darüber geredet letzte Woche, aber wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, hatte ich da mein erstes U19-Nationalteam-Camp. Kann natürlich sein, dass ich das ein bisschen vermische und vielleicht war es das zweite oder so, aber auf jeden Fall in meinem ersten Jahr im Nationalteam hatte ich da ein Camp und war auf jeden Fall sehr cool. Bin gemeinsam mit dem Yannick Meyer angereist und habe mir alles Mögliche erzählen lassen, weil er ja von dort ist und ja, sehr cool auf jeden Fall damals gewesen.
Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass du jetzt schon länger nicht mehr deine Füße auf Salzburger Boden gesetzt hast. Also ich blick da jetzt mal in die Runde und vor allem da nach hinten, wo auch die Macher dieses American Football Zentrums sind. Jetzt ist ja hinlänglich bekannt, dass das Bernhard Seikowitz Camp, das bisher immer in Wien stattgefunden hat, großer Hit ist, reger Zulauf, viele Kinder, die du dort auch vielleicht zum ersten Mal mit Football in Kontakt gebracht hast. Jetzt ist hier dieses Schmuckkästchen namens American Football Zentrum in Salzburg hochgezogen worden. Wenn man jetzt eins und eins zusammenfügt, Bernhard Seikowitz mit seinem Bernhard Seikowitz Camp, auch in Salzburg denkbar, wäre das was? Ja? Ja? Ich blick da auch ein klein wenig in die Richtung, ja, das kommt schon, ich blick da auch ein klein wenig in die Richtung, vielleicht der Verantwortliche von Winter Day, vielleicht kann man ja da Gutes und Gutes zusammenbringen und wird es dann vielleicht auch bald ein Bernhard Seikowitz Camp hier im American Football Zentrum in Salzburg geben. Für dich denkbar?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben sogar nach dem letzten Camp jetzt eben vergangenen oder diesen Sommer überlegt eben, wie wir das vielleicht auch anders gestalten können oder was wir vielleicht die nächsten Jahre anders machen wollen. Und ein wiederkehrender Punkt war auf jeden Fall, dass wir eben darüber nachdenken, das vielleicht auch mal außerhalb von Wien zu machen oder generell einfach in einer anderen Location einfach, dass auch Leute, die jetzt nicht wie in Wien Umgebung leben, dass es leichter ist, für die herzukommen. Wir hatten zwar auch Leute außerhalb von Wien, Kärnten und sogar außerhalb von Österreich im ersten Jahr. Aber es ist natürlich eine schwere Anreise und wäre sicher eine coole Sache, wenn wir das woanders machen können. Und da bietet sich so eine erstklassige Facility quasi jetzt, wie jetzt in Salzburg entstanden ist, natürlich an. Aber generell geht es natürlich um den Sport und ich glaube, die Kinder hätten auch Spaß auf einer Wiese. Also darum geht es nicht, aber es hilft natürlich, wenn alles vorhanden ist und ja, ich bin auch selber schon gespannt, wenn ich vielleicht in Österreich bin, dass ich mal vorbeischaue, mir das anschaue, weil generell Football wachsen sehen in Österreich ist mir natürlich auch ein sehr wichtiges Anliegen und schön zu sehen, dass der Sport immer weiter wächst und dass auch am Ende des Tages Geld in die Hand genommen wird, um sowas aus dem Boden zu stampfen quasi.
Es ist natürlich für dich Fluch und Segen, dass das auch per Video mitgezeichnet wird. Das wird dann dieses Gespräch auf YouTube landen und das kann dann auch nachgesehen werden. Also, dass du jetzt schon so einigermaßen committed zum Footballstandort Salzburg, das ist auch gut so, weil wenn du irgendwo ein Camp abhalten wollen würdest, dann sicherlich an Standorten wie diesem hier. Die Realität für die Arizona Cardinals heißt aber, morgen, wir zeichnen das Gespräch am Samstag vor dem Spieltag gegen die Miami Dolphins auf, dass es nach South Florida geht, beziehungsweise schon gegangen ist. Wir haben in der aktuellen Folge von Winter Day Football O'Clock über das Primetime-Spiel gesprochen, das Monday Night Football-Spiel der vergangenen Woche, den Sieg gegen die Chargers und auch wie sich dadurch die Abläufe in der Game Week verändert haben, was den Off-Day anbelangt, was die Trainingseinheiten anbelangt, was den Gameplan-Install anbelangt. Für all diejenigen, die vielleicht noch nicht ganz durch sind mit der letzten Folge, was war an dieser Woche für das Team anders als in einer regulären, in Anführungszeichen, Woche in der NFL?
Primetime-Woche oder jetzt die Woche darauf?
Die aktuelle Woche.
Primetime. Also, weil wir eben eine kürzere Woche hatten, ich meine, es war nicht wie bei einem Thursday Night Game oder so, wo man wirklich kaum Vorbereitungszeit hat, aber dennoch hat uns ein Tag gefehlt, vielleicht sogar zwei, weil wir eben, weil es ein Two-Day-Travel ist, deshalb ganz, also das Untypischste eigentlich, also der verwirrendste Tag für uns alle war Mittwoch, weil wir quasi zwei Lifts reinkriegen mussten halt in der kurzen Woche und die meisten haben sich dazu entschieden, den am Mittwoch zu machen, nicht am Off-Day, den Dienstag nach dem Spiel. Ich war zwar am Dienstag dort, aber am Mittwoch gab es eben auch noch die Möglichkeit, das heißt eigentlich hat der Tag mit Meetings und Training und allem eigentlich erst um 12.30 Uhr begonnen und normalerweise ist Mittwoch einer von den zwei Tagen, wo man wirklich von 6 in der Früh bis 5 am Abend dort in der Facility ist und deshalb war dieser Mittwoch so komisch und was es noch komischer gemacht hat, ist, wir hatten nicht wirklich Training, sondern es war so ein Walkthrough-Training in T-Shirt und Tennisschuhen, wo sie halt versucht haben, dass die Leute ihren Körper wieder regenerieren können und gegebenenfalls WWE-chen auskurieren lassen können oder halt ihnen diesen einen extra Tag geben können, den sie in einer normalen Woche ja auch hätten. Also normalerweise die 2 Tage nach dem Spiel sind ja genau dafür da, zum Regenerieren und all das. Und so haben sie halt versucht, die Balance ein bisschen zu halten zwischen trotzdem zu Installs zu haben und trotzdem ein Training zu haben, aber das Training so zu gestalten, dass es nicht sonderlich anstrengend ist. Ein anderer Unterschied war auch, dass wir kein Full Padded Practice hatten am Donnerstag, was normalerweise jede Woche Standard ist, sondern eben nur diese Spiders, diese Softshells. Und Freitag war dann eigentlich erst wieder der erste Tag, der so war wie jeder andere Freitag. Deshalb also von Tagesstruktur, Trainingsstruktur hat sich auf jeden Fall viel verändert. Wie gesagt, ein Lift weniger als sonst. Deshalb das Volumen ein bisschen rausgenommen und all das. Und dass halt die Leute, obwohl es eine kürzere Woche ist, Zeit haben, ihren Körper wieder auf Vordermann zu bringen.
Und trotzdem gab es dieselben Media Availabilities, die vielen Pressekonferenzen, die vielen Möglichkeiten auch, wo das der On-Field-Staff und der Coaching-Staff und die Player befragt worden sind. Das große Thema, das sich ein klein wenig in Cardinal Land durchgezogen hat, und das wird möglicherweise dann auch nach Sonntag noch relevant sein, ist, wie man Marvin Harrison Jr. und, glaube, Drew Petzing kann die Frage nicht mehr hören, der Offensive Coordinator der Cardinals, wie der so hochgedraftete Rookie einen größeren Fokus, eine größere Rolle auch eingeräumt bekommt. Wenn man auf die letzten 3 Spiele blickt, dann hat Marvin Harrison 15 Targets bekommen bei nur 5 Receptions für 57 Yards und 0 Touchdowns. Wenn er das in der Halbzeit macht, denkt man sich, ja, okay, das ist das, was man in etwa erwartet hat. Über 3 Spiele ist es schwierig. Wie hat man versucht oder hat man versucht, ihn zu einem größeren Fokuspunkt zu machen, oder wäre das irgendwie ohnehin schon passiert und ist aufgearbeitet worden? Der war schon im Fokus, aber weil er halt irgendwie Leute okkupiert, geht's dann woanders hin? Wie war das?
Ich meine, er ist so ein Kaliber von einem Spieler, dass der, egal welche Woche, einen sehr hohen Standard im Gameplan selber hat. Und das ist jede Woche gleich. Und natürlich gibt's eine Woche, wo vielleicht bestimmte Personen als Schwachstelle betitelt werden in der Defense, wo man dann vielleicht nochmal extra Augenmerk drauf legt, aber generell ist er jede Woche auf jeden Fall ein Fokuspunkt von unserer Offense. Und zu dem Punkt von Drew Petzing, ich glaube, da wünscht man sich lieber das Problem, dass man sagt, oh, wie kann ich diesen Spieler noch besser verwenden, als wie wenn man diesen Spieler nicht hat. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein gutes Problem, aber auf der anderen Seite ist das auch die Kehrseite von einem so einem hohen Draftpick. Immer wenn man so einen hohen Draftpick hat, und es sind natürlich alle Augen von den Medien auf den, und wenn dann eben die Stimmung aufkommt von wegen, oh, der wird nicht gut genug verwendet oder er produziert halt einfach nicht so, wie erwartet worden ist, dann werden die Stimmen natürlich viel lauter, als wenn ein 5-Runden-Pick nicht so performt wie gedacht. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das ein gutes Problem ist zu haben. Generell als Offense versuchen wir die letzten Wochen, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert für uns, eigentlich mehr auf Basics und wie können wir generell als Offense einfach unseren Stuff so gut laufen, dass es egal ist, gegen wen wir gehen. Wir wissen, dass die Dolphins eine sehr, sehr starke Defense haben, vor allem Third Down sind sie Nummer 1 in der NFL, und das wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe, aber vor allem eben auch für diese Situationen, Third Down und so, kann man sich das Leben leichter machen, indem man die meisten Third Downs in Third and 1-5 oder so hat und nicht in Third and Long kommt. Deshalb eben dieser Base Gameplan sehr wichtig, das Run Game sehr wichtig, dass man bei First und Second Down sich in eine gute Position fürs Third Down bringt, um dann eben das Feld runter zu marschieren. Aber sonst das Einzige, was die Dolphins einfach ein bisschen anders machen als vielleicht andere Teams, ist, dass sie sehr, sehr viel disguisen und viele verschiedene Defenses zeigen wollen, die Offense quasi nicht im Spiel ankommen lassen wollen, indem sie immer irgendwas Neues zeigen. Und wir als Offense müssen einfach sehr gut mit unserer Kommunikation sein und schauen, dass wir alle on the same page sind und so quasi unsere Plays dann halt exekutieren können.
Es wäre für die Cardinals natürlich ein massiver Erfolg, wenn es tatsächlich auch klappen würde am Weg zurück in Richtung 500. Gespielt wird das Ganze erst morgen, und da ist eine Person bei dieser Partie besonders im Fokus. Tua Tagovailoa, der hat sich früh in der Saison eine weitere Gehirnerschütterung geholt, die 3. binnen 2 Jahren schon wieder bei einem Thursday Night Football Spiel. Und ich glaube, viele Football-Fans da draußen, die haben noch immer diese Bilder auch im Kopf, wo er vor 2 Jahren mit dieser Fencing-Bewegung am Turf in Cincinnati gelegen ist. Wie ist da vielleicht auch mannschaftsintern damit umgegangen worden, dass da ein Spieler steht? Und ja, das Ziel im Football ist es, den Ballträger zu tacklen und zu Boden zu bringen. Und da passieren dann halt auch Dinge, die man natürlich nicht beabsichtigt, wie Gehirnerschütterungen. Aber wie ist das diskutiert worden, dass dieser Quarterback potenziell noch einen Hit davon entfernt ist, nicht nur in Richtung Karriereende zu gehen, sondern vielleicht dann auch danach noch Schäden mitzunehmen?
Ich meine, also vorab wünscht man das natürlich keinem und ja, schwere Situation für ihn, aber am Ende des Tages, so wie du es gesagt hast, wir wissen alle, dass das halt Football ist und das ist einfach ein sehr körperlich taxing Sport und der Kopf natürlich ist auch davon betroffen. Aber am Ende des Tages ist er der entscheidet und er kann, glaube ich, selber für sich entscheiden, ob das die letzte Gehirnerschütterung war oder ob er noch 10 ertragen könnte, falls es passiert. Natürlich in seinem Kopf wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass er sagt, okay, wer sagt denn, dass ich überhaupt noch eine Gehirnerschütterung bekomme? Vielleicht war das nur Pech bis dahin und vielleicht kriege ich jetzt für 5 Jahre keine mehr. Aber am Ende des Tages ist das seine Entscheidung. Aus unserer Perspektive haben wir uns natürlich nicht wirklich damit beschäftigt, oh, der hat so und so viele Concussions gehabt, oder wir haben uns nicht wirklich darauf fokussiert, wie er wegen den Concussions jetzt vielleicht zurückkommt oder so, sondern wir wissen einfach, okay, das ist jetzt quasi sein Comeback wieder. Aber wir kennen ihn als Spieler natürlich, weil er ja schon einige Jahre in der Liga spielt. Deshalb, wir haben uns einfach auf Tour vorbereitet und nicht auf Tour mit Concussion oder was auch immer, sondern wir spielen ihn einfach so, wie er am Film ausgeschaut hat und so hat sich die Defense quasi auf ihn vorbereitet.
Er hat dann auch bei seiner, wenn man so will, Antrittspressekonferenz gesagt, dass er kein Guardian Cap tragen wird. Das sind diese, nenn es jetzt mal Schaumstoffhüllen, du kannst mich dann gleich berichtigen, und hat das auch damit argumentiert, dass es seine persönliche Wahl, steht ihm natürlich auch zu. Aber diese Guardian Caps, die reduzieren nachweislich Gehirnerschütterungen. Es gibt immer mehr Spieler, die tatsächlich auch in den Spielen tragen. Im Training Camp hat man sie, wer vielleicht Hard Knocks mit den Chicago Bears gesehen hat, überall gesehen. Auch du hast so ein Guardian Cap getragen. Wie fühlt sich das an? Macht das einen Unterschied, wenn man das trägt?
Ja, also wie du schon gesagt hast, also es ist ein ich meine, die NFL hat wahrscheinlich diese Studies durchgeführt, deshalb wer weiß.
das hast du zugesagt. Ja, ne, aber stimmt schon. Prinzipiell, die NFL hat auch eine Presseaussendung rausgegeben, dass die Anzahl der Gehirnerschütterungen in den Camps, wo sie diese Guardian Caps fast überall zu sehen waren, auch drastisch reduziert worden sind im Vergleich zu den Vorjahren. Also es hat schon einen Effekt, aber beginnen wir vielleicht erstmal dabei, wie sich's anfühlt, das zu tragen. Ist das ungewohnt?
Ja, ungewohnt, glaube ich, ist es schon. Also vor allem das erste Mal eben, weil die ganzen OTAs oder wann auch immer man jetzt geht man durch die Saison ohne Guardian Caps, dann, obwohl stimmt nicht, am Full Padded Practice hat man sie auch oben. Also vielleicht nach der Offseason, weil man es so lange nicht mehr getragen hat, ja, dann fühlt es sich irgendwie ein bisschen anders an, und wenn man jemanden hittet, dann knallt es nicht so, sondern ist ein bisschen leiser. Also diese Sachen sind halt ein bisschen anders und das Gewicht ist ein bisschen mehr, all diese Sachen, aber nichts, wo man sagt, oh, ich kann nicht meinen besten Football spielen deshalb. Deshalb, ich finde das auf jeden Fall, dass das eine gute Sache ist, und ich finde auch gut, dass sie das verpflichtend gemacht haben für bestimmte Positionen und das jetzt auch ausgeweitet haben letzte Saison im Camp und eben in der Preseason-Spiele, aber alles vor der Regular Season ist quasi verpflichtend, und ja, ich finde das gut, dass das eben verpflichtend ist, weil sonst wäre es halt so, oh, dann gibt es sicher ein paar Coaches, die sagen, ah, wer auch immer eine Guardian Cap bei mir trägt, der ist soft oder was auch immer. Aber ja, ich bin immer dafür, den Sport sicherer zu machen, weil im Endeffekt will man, dass der Sport auch noch in 100 und 200 Jahren gespielt wird. Aber wenn Leute bleibende Schäden oder viel zu viele Leute irgendwelche Erscheinungen haben im Kopf und im Gehirn, dann ist das natürlich nicht sustainable, und das will man ja auch nicht für den Sport, weil man den Sport ja selber liebt, und deshalb, ich glaube auf jeden Fall, dass das eine gute Sache ist, um jetzt wieder zurück auf Tour zu kommen. Ich glaube, dass das natürlich seine Entscheidung ist, nach wie vor, und verstehen tue ich es nicht ganz, aber am Ende des Tages ist es, wie gesagt, seine Entscheidung. Ich kann mich da aber auch nicht so ganz hineinversetzen. Ich meine, als ich mein Kreuzband gerissen gehabt, da wollte ich auch nicht mit Schiene spielen und ist vielleicht auch nicht ratsam. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, wenn ich die Schiene oben habe, dann denke ich die ganze Zeit dran und das will ich nicht. Entweder reißt es oder es reißt nicht, aber ich will die Schiene nicht tragen, die mich jedes Play daran erinnert, dass da was sein könnte. Und vielleicht kommt er aus demselben Lager und denkt sich, wenn was passiert, passiert's. Und wenn nicht, dann spiele ich frei und denke nicht daran, weil ich diese Guardian Cap die ganze Zeit auf meinem Helm sehe.
Jetzt waren wir bei bleibenden Schäden, die hoffentlich dann bei Tua Tagovailoa nicht eintreten. Ein bleibender Schaden, der leider eingetreten ist nach Monday Night Football der Arizona Cardinals gegen die LA Chargers, ist der Kreuzbandriss von Dennis Gardeck. Der ist out for season und das war ohnehin schon der wahrscheinlich beste Rusher und wenn nicht der beste, einer der besten Rusher der Cardinals. Und es wird noch ein klein wenig dauern, bis Darius Robinson dann endlich auch sein Debüt feiert. Entsprechend die Frage, wie versucht man diese Offense, diese unique Offense der Dolphins zu stoppen. Also, dass du bei zwei Dritteln aller Snaps de facto Motion ja serviert bekommst, das ist klar. Aber was ist da im defensiven Teil quasi besprochen worden?
Das ist so ein langer Spieler hier bei den Cardinals, der wirklich auch eine Stimme hat hier in dem Verein und versucht halt, das Team zusammenzuhalten. Und also auch außerhalb vom Feld ist das natürlich ein herber Verlust. Und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle auch eine schnelle Recovery quasi. Aber als Defense gesehen selber jetzt, das Ziel ist natürlich, dass der Next Man Up jetzt seine Chance bekommt und es wird natürlich davon ausgegangen, dass der genauso gut, wenn nicht einen besseren Job macht. In der Vorbereitung auf die Dolphins jetzt, natürlich Pass Rush ist immer wichtig, egal gegen wen man spielt, aber du hast eben angesprochen mit den Motions und so. Da haben wir unsere Defense, also unsere Receiver, die das hergezeigt haben, quasi gegen die Defense. Die haben natürlich alle die Jersey-Numbers getragen und es gibt spezifische Checks, also wie ändern wir unsere Defense oder wie kommunizieren wir das in der Defense, wenn jetzt Nummer 10 eine Motion macht, verglichen mit Nummer 17 oder wenn der Tight End eine Motion hat. Also generell alles quasi ihre Top-Plays, ihre Top-Motions, wissen sie natürlich die Checks und wissen, wie sie ihr Play dann umstellen müssen. Und ja, ich glaube, es kommt wieder zurück zur Kommunikation. Es ist ein Auswärtsspiel. Es wird vielleicht lauter sein als bei uns zu Hause. Und genau in solchen Umgebungen ist es dann immer wichtig, dass man als Team einfach sein Spiel spielen kann, im Team redet, und einfach kommuniziert, dass man alle auf der same page ist, dass man halt bestmögliche Chance hat zu gewinnen, weil am Ende des Tages mögen wir unsere Leute gegen ihre Leute und sie denken genauso und dann kommt es halt am Tag darauf an, wer exekutiert besser und um gut zu exekutieren, normalerweise muss man on the same page sein und gut kommunizieren und einfach am selben Strang ziehen.
Das Ding ist, das nehmen jetzt natürlich alle hier Anwesenden im American Football Zentrum Salzburg mit und werden es dann wahrscheinlich auch wieder behirnen, wenn es morgen um 19 Uhr gegen die Miami Dolphins geht. All diejenigen, die das dann hören im Podcast-Feed oder auch sehen auf YouTube, da wird das Ganze schon passé sein. Da kann man dann aber schön abgleichen, was tatsächlich eingetreten ist und wo es dann vielleicht das eine oder andere Defizit gab. Es hoffen natürlich aus österreichischer Sicht und alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, dass es für die Arizona Cardinals gut ausgehen wird. Weil wir diese Folge ausnahmsweise schon an einem Samstag vor einer Game Week aufzeichnen, heißt das dann auch in der kommenden Woche für uns eine Mini-Bye. Aber es wird ein extrem spannendes Thema der Woche werden, wenn wir dann regulär in eineinhalb Wochen wieder zurückkehren. Es müsste, glaube ich, der 6. November dann sein, wenn das am Mittwoch ist und sich das entsprechend ausgeht. Denn am Tag vorher ist die Trade-Deadline in der NFL. Das Trading hat jetzt schon begonnen. Paradoxerweise ist einer deiner guten Freunde, Cameron Thomas, vor der Saison schon getradet worden zu den Kansas City Chiefs. Also du weißt auch, wie diese herzlose Maschinerie namens NFL funktioniert, wo humane Aktien dann nur hin und her geschoben werden. Was ist so gerade die Stimmung in Cardinals Land, was Trades anbelangt? Glaubst du, wird die Franchise eher Buyer sein oder eher Seller an der Trade-Deadline?
Ich glaube, sowas zu sagen ist immer sehr schwer und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn du den GM jetzt gerade hier hättest, dass er dir keine genaue Antwort geben könnte, weil oft ist dann das Konstrukt, so was kriege ich für diesen Spieler oder was müsste ich hergeben für den anderen Spieler. Ich glaube, da kommt es dann immer drauf an, so okay, haben wir Verletzungen, haben wir... Also ich kann mir vorstellen, wenn sich jetzt noch ein O-Liner verletzt oder so, dass wir dann vielleicht einen O-Liner irgendwo herholen oder so. Also ich glaube, da ist nichts also zu weit hergeholt oder irgendwas, aber es ist natürlich auch schwer zu predikten. Ich habe gesehen, dass wir von Capspace, glaube ich, noch relativ viel übrig haben im Vergleich zu anderen Teams. Deshalb anhand von der Information vielleicht eher Bayer. Ich weiß es aber nicht genau.
In jedem Fall, alles, was mit Trades zu tun hat, vielleicht dann auch, wie das in der Vergangenheit gehandelt worden ist, wie das jetzt mit Monty Ossenfort ist, alle Einschätzungen, Bewertungen und dergleichen, die gibt es dann in eineinhalb Wochen an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock. Und es ist immer wieder schön, auch vor Publikum von dir zu hören, einem echten NFLer in oder österreichischer Prägung, so ist es richtig. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf den Termin, freue mich, dass du überhaupt Zeit genommen hast, weil es vor den Game Days natürlich auch mit deiner Zeit extrem knapp ist. Immer wieder schön von dir zu hören, immer wieder schön mit dir über American Football zu plaudern. Danke einstweilen und wir sehen uns spätestens dann kommenden Sommer beim Bernhard Zeljkovic Camp in Salzburg.
Ja, das wäre geil. Hat mich auch gefreut. Ich sehe zwar leider nicht ins Publikum und ich habe auch nicht anhand vom Klatschen am Anfang ausmachen können, wie viele Leute da sind, aber ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ist und ich finde das auf jeden Fall sehr cool, dass du es so auf die Beine gestellt hast und ja, freue mich schon aufs nächste Mal.
Football. Oh.